Chris Morden!
Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 78 vom 3. Oktober 2022. Da sind wir mal wieder. Mein Name ist Gunnar Schmid und ich begrüße zurück an meinem Esstisch Devin Kakbaci. Hallo Devin.
Hallo Gunnar, hallo in die Runde, freue mich wieder da zu sein.
Und natürlich wie immer mit dabei Michael Weberer. Hallo Micha.
Ja, gute Gunnar, hallo liebe Hörer und habe die Ehre, Devin Kakbaci.
So, genau. Wer nicht weiß, was es damit auf sich hat, hat gestern das Halbzeitspiel verpasst. Ja,
unter anderem.
Genau. Aber auch darüber werden wir später noch ungefähr eine Stunde lang reden.
Oder er war nicht mit in Köln.
Vor allem auf der Rückfahrt und dann des Rücklaufens vom Stadion zum Auto.
Das können wir vielleicht später noch in so eine kleine, gut gemeinte Groundhopping-Rubrik packen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Da fehlt uns die Sonja schon sehr, ne? Ja. Sonja, wir vermissen dich.
Ja.
Gut. Wir sprechen heute wenig überraschend über das ein oder andere Thema rund um den SVW in Wiesbaden, wie es so unser Usus ist. Natürlich so das sportliche Abschneiden, die letzten Kaderveränderungen, die es gab seit unserer letzten Folge, die wir ja kurz vor Saisonstart aufgenommen hatten. Wo unsere Erwartungen bisher eingetroffen sind oder halt auch überhaupt nicht. Und dann gibt's natürlich auch noch so ein Thema, diese Zweitverein-Kampagne, die wollen wir sicherlich auch noch thematisieren. Aber fangen wir erstmal mit dem rein sportlichen an. Der SVW in Wiesbaden steht nach dem 10. Spieltag auf Platz 3, sofern jetzt nicht noch zu diesem Zeitpunkt Ingolstadt noch irgendwie, weiß nicht, wie viele Tore müssten sie schießen?
Ah, sehr hoch, 5.
5 oder noch mehr. Und es steht zur Halbzeit, glaube ich, gerade 0-0 in diesem Moment, wo wir das hier aufnehmen. Das heißt, wir sagen einfach mal, der SVW in Wiesbaden steht erstmals in dieser Saison auf dem Relegationsplatz. Eine schöne Zwischenbilanz jetzt nach 10 Spielen. Das ist ein gutes Viertel der Saison. Ja. Micha, hast du damit gerechnet?
In der Tat. Eher nicht. Ja. So wie ich es ja auch gesagt hatte bei der letzten Aufnahme. Ziel war ja dann auch so Anfang September aufzunehmen. Das hat dann aus verschiedenen Gründen leider dann nicht geklappt, aber zumindest haben wir jetzt so lange gewartet, bis wir auf Platz 3 stehen. Das hatte sich aber, jetzt mal ganz grob gesagt, die ersten beiden Spiele waren schon so in etwa, wie ich es jetzt nicht befürchtet hatte, aber wie ich es so ungefähr erwartet hatte. Dann bei der letzten Aufnahme war ja auch Nilsson noch im Kader, aber es war ja schon relativ wahrscheinlich, dass er wechselt. Und diese Lücke, die er dann reißt, aber auch in Köln haben sie ja schon gut gespielt, aber verloren. Und danach, muss ich sagen, haben sie jetzt wirklich, ich habe richtig Bock, ins Stadion zu gehen. Ich hatte auch richtig Bock aufzunehmen. Leider haben wir es jetzt erst geschafft. Und ich bin total positiv überrascht. Man erkennt, will jetzt nicht sagen die Handschrift des Trainers, aber man erkennt doch eine klare Veränderung im Vergleich zur letzten Saison. Das würde ich jetzt mal auf den Trainer oder auf die Arbeit des Trainers oder des Trainerteams
schieben.
Ja, oder halt würde ich ihm zugute halten. Und können wir ja gleich nochmal ausführlicher reingehen, aber das ist, ich bin echt, echt froh. Ja. Tatsächlich. Hatte mit viel weniger gerechnet und jetzt schauen wir mal. Die Saisonprognose wird nochmal angepasst. Zumindest von mir.
Genau. Ja, deine Prognose, was hast du gesagt?
Ich hatte, glaube ich, unkompliziert hatte ich gesagt, 7-9.
Genau, ich glaube knapp drüber. irgendwo unterhalb der Aufstiegsplätze bis hatte ich so 6 bis 8 oder sowas, hatte ich sowas gesagt?
Ich hatte zumindest
oder 5 bis 8 irgendwie so in der
Größe. 5, 6 Teams, wo ich dachte, dass die über uns stehen werden. Mhm. Also 3 klar über uns und ein paar noch wahrscheinlich noch etwas über uns. Gut, klar, wir haben dann auch noch einen Spieler geholt.
Zwei seitdem, glaube ich.
Zwei. Ja, einen zurückgeholt und einen richtigen geholt.
Machen wir gleich, ja.
Und genau, aber nee, das da bin ich jetzt auf dem Hype-Train.
Sehr gut. Devin, du hattest optimistisch, wie du immer bist, glaube ich, gesagt, Top 3. Fühlst du dich jetzt bestätigt?
Na, selbstverständlich. Nichts anderes hatte ich erwartet. Deswegen nehmen wir auch jetzt erst auf, damit ich endlich mal richtig liege mit meiner Saisonprognose, wo ich oftmals sonst daneben geschossen hatte. Ich sag mal, dass die Mannschaft das Potenzial hat, da oben zu stehen, ist, denke ich, unbestritten und auch von Vorstand wie Trainer die Ambitionen da zu stehen, denke ich auch, dass wir damit mischen. Ich glaube, der SVW mit seinen internen Werten und Anforderungen hat nicht gesagt, wir möchten eine solide Saison spielen und am Ende bei 7 bis 9 eintrudeln. Von daher denke ich schon, dass das auch, dass jetzt die Platzierung ist, wo der Verein sich sieht, zumindest in den Tabellenregionen. An der Stelle finde ich weiterhin meine Prognose Top 3, die behalte ich auch weiterhin, natürlich jetzt erst recht. Und wie Micha auch sagt, die Mannschaft spielt guten Fußball, die letzten Spieltage wirklich guten Drittliga-Fußball, dass sie da oben auch hingehören. Und jetzt wird sich dann eben zeigen, wie lange sie da oben stehen und ob sie es halten können.
Ja, also mit der, also dass der interne Anspruch oder Plan ist, also das dürfte fast in jeder Saison so gewesen sein, dass sie oben mitspielen wollen, dass man gerne aufsteigen möchte. Das ist ja jetzt nichts Neues. Meistens war man relativ weit weg. Jetzt in den Jahren unter Rehm war man dann meistens näher dran. Also so die ersten 3 Jahre bis dann, oder die ersten 2 Jahre, bis dann tatsächlich mit dem Aufstieg geklappt hat. Aber davor hatten wir auch schon mehr oder weniger mal offensiv dann so dieses Ziel formuliert mit dem Aufstieg und war dann am Ende dann irgendwo Zehnter oder irgend sowas. Also von daher, ist die Anspruchshaltung da. Man hat sicherlich nicht auch einen Trainer wie Kauczynski geholt, der möglicherweise auch, wenn er noch einen Moment gewartet hätte, vielleicht auch wieder in die zweite Liga hätte gehen können, wer weiß. Also das ist ja schon im Prinzip die Ansage, wir wollen hoch, klar. Nichtsdestotrotz ist es natürlich, klar, stimme ich mich ja völlig zu, sehr erfreulich, wie sich das Ganze entwickelt. Ich hatte es jetzt nicht so erwartet. Ich glaube, meine Prognose, ja, wie gesagt, war auch eher, dass wir mit dem Aufstieg nicht wirklich was zu tun haben werden. Und na, lassen wir auch mal die Kirche im Dorf, es ist auch noch lang hin, also bloß weil wir jetzt gerade mal zwischendurch auf den dritten Platz gesprungen sind, ist ja noch lang nichts gewonnen.
Ja, ich sag mal, wir haben 2 Punkte vor dem 8., ne?
Ja, genau.
2 Punkte mehr wie der 8 Platzierte, also ist jetzt nicht ganz klar.
Absolut, also das ist.
Aber so ist es am Anfang.
Wo wollte ich hinaus? Und ich schäme mich auch nicht, meine Prognose zur Spielweise völlig in die Tonne zu treten oder beziehungsweise zurückzuziehen, weil da lag ich natürlich völlig daneben. Ich glaube, also wenn ich mich nicht allzu sehr täusche, hatte ich in der letzten Folge gesagt, ich erwarte relativ wenig Spektakel. Mhm. Man wird die Defensive gut hinkriegen, irgendwie vielleicht viele zu Null Spiele, vorne nicht so viel.
Also ich warte jetzt noch auf einen Treffer.
Genau, richtig, exakt. Ich gebe es zu, also ich lag da, genau das Gegenteil ist der Fall. Ne? Im Guten wie im Schlechten, also wir haben noch kein einziges Spiel zu Null, aber dafür deutlich mehr Tore geschossen und auch deutlich mehr Spektakel im Sinne von richtig Dampf nach vorne, als ich das erwartet hatte. Also da lag ich 100% daneben. Aber
ich hab sogar noch eine coole Aussage.
Ja.
Ich hatte mir die Folge wie vor 2 Wochen angehört, wo wir eigentlich aufnehmen wollen. Nochmal kurz vorher. Du hast gesagt, ja, Hollerbach ist ja auch kein Goalgetter.
Auch da hat sich eine Menge getan.
Auch das war ja zu dem Zeitpunkt nicht falsch erstmal, aber hatte ich mir dann noch so notiert.
Ja, kommen wir gleich zu vielleicht zu einzelnen Spielern noch im Anschluss. Wird gerade gerne auch im Moment bei der Spielweise verbleiben. Also was wir ja meistens sehen, also ich meine, die taktische Ausrichtung ist relativ klar, jetzt abgesehen von dem Testspiel vor letzte Woche gegen Darmstadt, wo sie zumindest mal eine Halbzeit lang, glaube ich, so in der Viererkette hinten gespielt haben, sehen wir eigentlich komplett seit der Saisonvorbereitung eine Dreierkette hinten, dann so ein Vierer Mittelfeld und drei Offensive eigentlich. Das ist eigentlich so die ich meine, das ist ja immer natürlich alles fließend, aber so als Grundstruktur haben wir das ja jetzt dauerhaft. Und im Ergebnis haben wir, also das jetzt so zur taktischen Grundausrichtung. Was vor allem auffällt, ist, dass da ein enormer Pressing-Einsatz ist. Also wird viel gestört, es gibt viele Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte, die dann dementsprechend natürlich einen kürzeren Weg zum Tor haben, also häufig dann auch zu Chancen führen. Und relativ wenig so diese langen Bälle, die man in der Vergangenheit auch schon mal gesehen hat, die einfach irgendwie nach vorne geschlagen werden. Es gibt lange Bälle, aber die sind dann schon ziemlich zielgerichtet dann halt irgendwie, wenn man sieht, okay, da ist Platz, der Außenbahnspieler zum Beispiel kann starten oder der einer aus dem Angriffstrio hat irgendwo Luft, weil er jetzt nur einen, vielleicht zwei Gegenspieler hat, den kann man mal versuchen zu bedienen, dass der ablegt und solche Sachen. Also das sieht schon nach einem ganz guten Plan aus. Ist dir das auch so aufgefallen oder siehst du es anders? Hast du noch andere Eindrücke da gewonnen, Micha?
Nee, alles sehe ich auch so. Vor allem einen großen Unterschied, den ich auch sehe, ist jetzt unabhängig von der Taktik auch, dass sie wirklich bis zum Schluss Dampf machen. Mhm. Und nicht nur, wenn du mal führst, den Vorsprung verwalten. Das war ja ganz oft unter Rehm so, dass du wenn du geführt hast, wieder dich hast mehr zurückgezogen, aber dann auch nicht richtig, ne, wenn du dann geile Konter setzt oder so, ja, dann sagt ja keiner was. Aber das hast du ja auch nicht hinbekommen. Du hast dann mehr so versucht, es zu verwalten, mal hat's geklappt. So, und jetzt, du machst Dampf nach vorne, oder die Spieler machen Dampf nach vorne, die scheinen mehr Saft zu haben. Und wie du sagst, also ich würde es jetzt, also die Dreierkette, klar, ist das eine ganz markante Veränderung mit der Doppelsechs davor. Und dann, gut, solange Goppel noch fit war, war der ja meistens rechts gesetzt. Und dann gab es ja immer noch die drei Offensiven, ne, meistens.
Ja, genau, der war das Rechte im Mittelfeld, ja.
Seitdem Goppel jetzt verletzt ist, ist es tatsächlich eher ein Vierer-Mittelfeld und drei Offensive. Vorher war es noch ein bisschen, hätte ich es nicht ganz so beschrieben. Ja. Klar, dadurch, dass Hollerbach eben da einen großen Sprung gemacht hat in seiner Entwicklung, also körperlich sich da besser durchsetzen kann und dementsprechend dann auch zu mehr Chancen kommt und die auch nutzt. Aber insgesamt gefällt mir das offensiv recht gut. Ja, du bist variabel, du bist jetzt nicht von einem einzelnen Spieler abhängig, ja, auch jetzt der neue Stürmer, Parteien gefällt mir da gut. Klar, auch mit bisschen Schatten, aber insgesamt für mich der klare Nilsson-Ersatz jetzt. Klar, man merkt jetzt auch, wenn Jakobsen, der gefehlt hat, ne, das ist so ein Spieler, den merkst du eher, wenn er nicht da ist. Es gibt so Spielertypen, die sind nicht so auffällig, aber wenn sie nicht drin sind, dann merkst du, dass da was fehlt, was die Stabilität angeht und auch so die Grundordnung.
Ja, vor allem seine Kopfballstärke im Mittelfeld, die finde ich, die sieht man sofort, wenn sie da ist oder auch wenn sie halt eben fehlt natürlich. Ja.
Genau. Und aber wie gesagt, so generell finde ich das nicht nur die Umstellung auf Dreierkette und die das Vermeiden von langen Bällen, also wenn es dann sind, kontrollierte, sinnvolle lange Bälle oder längere Pässe und also klar, defensiv ist noch Steigerungspotenzial, wie du sagst, noch kein Spiel zu null. Aber ich sag mal, wenn du 4-0, gut, weiß nicht, wie oft das vorkam, aber wenn du 4 Tore machst, dann ist auch kein Problem, wenn du ein Gegentor. Das ist auch das, was ich meine, ne? Wir könnten jetzt auch auf Platz 3 stehen und du hast dir mitunter grausame Spiele angesehen, wo du halt dann noch ein Tor gemacht hast und 1-0 gewinnst oder halt, was weiß ich, so mit, ja, nur mit Hängen und Würgen klappt's nicht, aber ne, wie es auch schon so war. Und ich kann mich nicht erinnern, dass sie wirklich als Mannschaft über so einen langen, über einen längeren Zeitraum doch so gut gespielt hat. Klar, nicht jedes Spiel war jetzt super, aber so insgesamt von den 10 Spielen, weiß ich nicht, war jetzt vielleicht ein, zwei schlechte dabei maximal.
Ja, also Mannheim war jetzt natürlich nicht so prall, wobei da natürlich dann auch gerade mehrere Personalausfälle dann zusammenkamen. Da hast du schon gemerkt, auch, ja. da wurde es dann ein bisschen dünner einfach. Und trotzdem hätte man am Ende, wenn es 0-0 ausgegangen wäre, hätte sich auch keiner beschweren können, ja. Oder genau. 1-1.
Ja. Das ist noch ein Punkt, den ich mir notiert habe. Probleme gegen gute Verteidigung. Also Mannschaften, die wirklich gut verteidigen können, da haben sie auch immer noch Probleme, finde ich. Gerade in Mannheim hat man es. Das war aber auch das einzigste Spiel, wo man es klar gemerkt hat. Ich lasse das erste Spiel mal gegen Dortmund jetzt raus. Aber ja, auch gegen Köln, wo du ja verloren hast, hast du klar auf ein Tor gespielt eigentlich. Hast halt das Ding nicht reingemacht, okay. Aber ja, klar, kommen jetzt auch noch ein paar Gradmesser. Aber wie gesagt, umso erfreulicher ist es, dass auch einfach, wie gesagt, ich finde, es macht jetzt sehr viel mehr Spaß auch da zuzuschauen und ich hoffe, dass das jetzt sich nochmal rumspricht und wieder ein paar mehr
genau.
Leute kommen. Und nicht nur aus Essen. Gut, die werden jetzt tendenziell eh nicht mehr kommen, aber halt nicht nur, dass die Gästekurve voll ist, sondern dass bei uns auch wieder voller wird. Aber ich glaube, wenn sie so weiterspielen, wird das früher oder später auch der Fall sein.
Mhm. Wenn dann nicht gerade der Erstverein der Fans spielt.
Ja. Ja. Ist dir noch, sind dir noch weitere Sachen oder Punkte aufgefallen?
Bezüglich jetzt im Vergleich zu vorher oder generell?
Ja, generell irgendwas. Oder ich würde vielleicht noch ergänzen, du hast es eigentlich auch schon erwähnt, dass sie eigentlich bis zum Schluss gehen können. Also offensichtlich ist so, die körperlichen Voraussetzungen sind hervorragend. Oder also man hat offensichtlich gut gearbeitet an so, ja, Konditionen und so diese Basisgeschichten. Glaubt man zwar immer, aber es ist jetzt doch auffällig eigentlich, dass es, dass wir häufig auch noch so in der Schlussviertelstunde auch noch Tore schießen. Ja, also hast du da noch weitere Punkte zu
ergänzen? Ja, was komm hier später noch zu, auf den Punkt oder halt generell unsere Punkt Spieltagswetten noch. Aber es widerspricht dir jetzt ein bisschen, aber was mir aufgefallen ist, ist trotzdem die stabilere Abwehr als noch vor, ich sag mal, anderen Spielen. Wir haben zwar in jedem Spiel ein Tor kassiert, aber auch nicht wirklich viel. Wir haben jetzt, glaube ich, 12 Tore nach 10 Spielen, was okay ist. Also es gibt nicht viele, die weniger Tore haben. Und wir haben noch vorher, auch vor Saison oder noch halt zu Rebenszeiten etc. auch, war die Defensive halt so auch sehr so das Vogelwilde eher mal. Wir haben zwar vorne immer schon mal gut Tore geschossen und hatten eigentlich nie wenig Tore, aber ich finde, da ist jetzt nie der Moment gewesen, wo du jetzt Angst hattest, dass da jetzt irgendwas passiert und wo du mal so ein Komplettausfallspiel hattest, wo du die Bude voll kassiert hast, sondern das war zwar in jedem Spiel immer Gegentor oder Gegentore, aber trotzdem konstant, dass die Abwehr eigentlich sehr gut aufgestellt ist und auch halt im Torwart gut funktioniert. Meines Erachtens, das ist jetzt für mich nicht nur an dem Parameter bemessen, dass sie gegentorfrei bleiben, sondern halt generell, wie das Grundgefüge funktioniert. Und da ist einfach, man merkt, dass da keine Unsicherheiten mehr wie früher noch drin sind in der Abwehr. Mhm. Für mich persönlich.
Ja, ich würde so ein bisschen widersprechen wollen. Ja,
gerne.
Ich kann ja weil, gerne also ich denke mal, von den Gegentoren, da waren bestimmt irgendwo knistert ein bisschen was. Hat irgendjemand was an seinem Mikro? Naja. Müsst damit klarkommen, liebe Hörer.
es knistert.
Genau. Was soll ich sagen? Also von den 12 Gegentoren, also da würde ich sagen, mal waren bestimmt 4-5 so relativ kuriose Dinge jetzt ja auch wieder, wo es ja. so irgendwie so ein Abstimmungsfehler oder dann doch irgendwie halt ein einzelner Aussetzer, wo dann plötzlich, keine Ahnung, der Gegner dann mit einer Bewegung dann irgendwie frei zum Abschluss kommt oder sonst irgendwie so ein bisschen so Einzel-Events.
Individuelle Fehler,
ja, die könnte man leichter natürlich wegstecken, wenn das jetzt, keine Ahnung, alle 5 Spiele oder alle 10 Spiele mal vorkommt oder sowas, aber ich finde, das sind noch ein paar zu viel. Also da ist dann, weiß ich nicht, ob es dann vielleicht so ein Konzentrationsthema ist oder also da kann man sicherlich sich noch ein bisschen steigern.
Ja. Also ich habe kurz, also eine Sache, was ganz witzig ist in der Tabelle, ich habe mir das angesehen und wir haben ja ein Torverhältnis jetzt von 22-12. Mhm. Ja, passen wir zu 60 in Elversberg, die 23-12 und 25-11 haben, sehr gut da rein. Das sind auch die einzigen Mannschaften, die
mehr Tore geschossen haben,
die mehr wie 17 Tore geschossen haben. Die halt deutlich mehr alle. Das Gegenstück von den Teams, die oben noch mit dabei sind, ist der FC Ingolstadt mit dem Torverhältnis von 12-7. Mhm. Das heißt, die haben nur halb so viele Tore geschossen. Gut, die spielen jetzt noch gegen Zwickau, steht 0-0, ja, zweite Halbzeit jetzt. Ja. Ist halt ganz witzig, weil es jetzt halt der ehemalige Trainer ist, der ja da auch eine ganz gute Mannschaft sich zusammenstellen konnte. Ja. Ich habe mir das auch notiert. Ich hatte mir den Max Reinthaler da mal auch notiert, weil der, ich meine, in Köln und dann waren es noch zwei Spiele, wo er unmittelbar beteiligt ist bei den Gegentoren. Mhm. In Köln steht er zu weit weg von dem Torschützen dann. Und ich glaube, Bayreuth verliert er ein Kopfballduell, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall.
Bayreuth kommt noch.
Ein Heimspiel gegen Bayreuth haben wir gespielt, da warst du im Urlaub.
Ach. Bayreuth, dritter Spieltag.
Ja, ja, ja.
Ja, also es waren so zwei hintereinander oder vielleicht war das dann auch in Aue, ich weiß es nicht mehr. Nee, Osnabrück war das. Osnabrück, das 1-1. Da hat er, glaube ich, das Kopfballduell verloren. Nee, in Kalla war das. Egal. Irgendwo hat er ein Kopfballduell verloren, dann hat er in Köln stand er zu weit weg vom Gegenspieler und wo der Sinkala gegen Osnabrück hier getroffen hat, war er auch mit beteiligt. Das ist mir noch einfach aufgefallen, weil er da ein paar Mal mit dran war. Ansonsten, ja, jetzt auch Essen war das ja so ein komisches Ding, wo der Stritzel den Ball ja eigentlich schon in den Händen hat, aber nicht so richtig. Und ich gebe Devin recht, dass wir oder dass die Jungs nicht so oft unter Druck sind. Also du wirst jetzt selten hinten reingedrückt. Das war gegen Freiburg. Die haben es, glaube ich, in der ersten Halbzeit oder eine lange Zeit des Spiels gegen uns, haben die das in unsere Hälfte verlagert.
Ja, das war, glaube ich, nicht die ganze Halbzeit oder so.
Ja, aber so 30 Minuten ja, so von deiner Halbzeit. Da hatten wir Probleme. Und in Mannheim hat es halt überhaupt nicht funktioniert. Klar, da hat sie mit Tafazofer und Goppel zwei wichtige Leute, die kurzfristig ausgefallen sind. Und Mannheim ist auch komischerweise heimstark, aber ansonsten halt
auswärts gar nicht.
Das Gegenteil. Da war es ein Konter, ein super rausgespielter von denen, der wirklich schwer dann auch zu verteidigen war. Ja, und in Saarbrücken ist es auch nicht einfach. Ne? Also hast du dann auch eigentlich ganz gut bestanden, die Tests. Und ja, auch in Ingolstadt, ne, also da zu gewinnen,
ja, das war es. Insgesamt vielleicht natürlich ein bisschen glücklich da, dass man da nach 0-2 dann sogar noch gewinnt. Aber es ist auch da, war es halt auch wieder nicht so, dass du sagen kannst, ach, was für ein Duselsieg oder sowas. Das genau. War ja schon, ich sag mal, insgesamt geht das schon klar, ja. Also
genau. Ja. In Saarbrücken, das war ein bisschen glücklich, der Ausgleich noch.
Ja, klar, so wie er entsteht und dann auch kurz vor Schluss natürlich. Ja,
aber du hast es dir auch, wie gesagt, wie du sagst, es ist jetzt kein Spiel, wo du sagst, boah, da hast du aber Glück gehabt, ne? Das Pech, dass du in Köln hattest und gegen Osnabrück, was du jetzt beides eigentlich hättest gewinnen müssen von den Spielen her. Und dann hast du die anderen halt aber gewonnen. Also ich sag mal, es war auch mal knapp, ja. Aber wie gesagt, auch da ist ja auch noch Luft, jetzt noch weiterzuarbeiten.
Ja, also insgesamt fällt auf, und das deckt sich mit deiner Aussage, Devin, meistens oder eigentlich in jedem Spiel relativ wenig Chancen für den Gegner. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann da irgendwie, keine Ahnung, 5-6 Hochkarätige oder sowas jedes Spiel hätte oder sowas, sondern meistens relativ wenige. Umso ärgerlicher, dass dann häufig dann doch halt noch einer reingeht. Und auf der anderen Seite meistens, nicht immer, meistens dann doch relativ viele eigene. Also wir hatten ja auch anfangs ja da Spiele, Köln war doch auch so ein Ding irgendwie, wo wir so ganz viele Chancen hatten, da ging kein einziger rein. Dann hatten wir andere Spiele mit ein paar wenigen, da hat dann fast jeder dann gepasst. Also so, ich sag mal, die Chancenverwertung ist mal besser, mal schlechter, klar. Ja, aber insgesamt ziehen wir doch ein sehr positives Zwischenfazit. So viel kann man auf jeden Fall mal festhalten.
Genau, aber man merkt jetzt schon mit den Verletzungen, klar, wenn Goppel auf rechts fehlt oder jetzt war beide in der Mitte, ja, mit Tafazofer und Jakobsen. Jakobsen ist jetzt wieder zurück. Mhm. Du merkst dann auch, wenn Häuser, können wir auch nochmal drüber sprechen, gefällt mir auch gut da, aber der braucht dann auch schon Jakobsen neben sich, ne? Und dann kann Mrovca wieder auf rechts gehen. Also das ist, da merkst du halt schon so, dass immer so ein Stück Qualität fehlt, wenn sich das dann häuft mit den Verletzungen. Auch ein Carstens hinten kannst du auffangen. Und ich glaube, Mockenhaupt, für den ist so eine Dreierkette mittlerweile auch besser wie eine, wie wenn er einer der beiden Innenverteidiger wäre.
Ich, ja.
Was so die Schnelligkeit angeht.
Ich glaube, auch so gerade so diese rechte Position in dieser Dreierkette, das gefällt ihm auch ganz gut. Ansonsten, an sich hätte ich eigentlich gesagt, hätte ich lieber vielleicht den Rheinthaler rechts gesehen und den Mockenhaupt in der Mitte. Allein so aufgrund seiner Erfahrung und dass er vielleicht dann doch so in den entscheidenden Momenten dann vielleicht doch noch, ich sag mal, dann die Grätsche temperiert auspackt, statt irgendwie ungestüm vielleicht hinzugehen oder sowas. Aber gut, Trainer sieht das natürlich besser als wir, der sieht die jeden Tag im Training und bis jetzt lag er auch nicht völlig verkehrt. Also.
Da hättest du Mockenhaupt gerne gesehen. Hm? Da hättest du Mockenhaupt gerne gesehen.
Im Training.
In der Position der Dreierkette.
Ich hätte eigentlich, also vom Gefühl her hätte ich ihn eher in der Mitte gesehen. Auch gerade Rheinthaler, der spielt relativ gute lange Bälle. Und wenn er die so diagonal schlägt, geht das, meine ich, besser von dieser halbrechten Position als, oder meinetwegen auch halblinken, als direkt aus dem Zentrum raus. Aber ja.
Also Mokka hat ein starkes Stellungsspiel, auch eine sehr gute Zweikampfführung. Hm. Aber ich glaube, diese Grundschnelligkeit ist so ein bisschen weniger geworden. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist nur mal
ich habe Mokka eben in der Stadt gesehen.
Aber also er gefällt mir auch jetzt, seitdem er spielt, aber er hat er doch am Anfang überhaupt nicht gespielt. Und Rheinthaler hatte mehrere Beteiligungen, die man auch als, wie gesagt, da gibt es geschultere Augen als meine, was das angeht. Und er hat trotzdem nicht gespielt. Ne? Er spielt jetzt erst, seitdem Carstens sich verletzt hat, so richtig. Ja,
wobei da kam natürlich auch dazu, das kam nicht so groß raus, aber er hat es wohl irgendwo, glaube ich, mal in einem von seinen Twitch-Streams oder irgendwas, glaube ich, erzählt, dass er anfangs war es noch vor der Saison oder direkt zu Saisonbeginn oder sowas, hat er mal einen Fahrradunfall gehabt, wo er sogar mal im Krankenhaus war. Also dann allein deswegen war er wahrscheinlich schon ein Weilchen draußen.
Aber er war ja im Kader und er wurde ja auch eingewechselt.
Das stimmt auch wieder.
Also klar, vielleicht so am Anfang hätte ich es auch noch gesagt, okay, aber gut, wie auch immer, jetzt spielt er. Carstens wird dieses Kalenderjahr wahrscheinlich ja nicht mehr spielen.
Eher nicht,
nee. Mit seinem, was, Sehnenriss oder was das ist.
Ja.
Ja, aber solange der Kampfschwein Gülen da auch aufräumt und mit nach vorne tigert, was Mockenhaupt ja auch gut macht, ja.
Genau.
Das ist auch immer geil, wenn die dann da nach vorne noch ziehen. Ja, gefällt mir. Also es ist sehr viel, was mir gefällt, wie man hoffentlich merkt.
Ja. Ja, lass uns doch gerade nochmal so, wenn wir jetzt schon bei einzelnen Spielern ankommen, nochmal so für die Chronistenpflicht, ich meine, das ist eigentlich schon ein bisschen obsolet, aber klar. Also, Nilsson ist dann nach dem ersten Spieltag noch gewechselt, hat sich noch mit, oder war es nach dem zweiten sogar, weiß ich nicht. Also
nach dem ersten Spiel und seinem Einser.
Genau,
mit diesem legendären Tor gegen Dortmund noch verabschiedet.
Genau, diese fantastische Treffer gegen Dortmund, den hat er noch mitgenommen und danach ist er dann gewechselt und zwar nach Belgien zu Royal
Saint-Gillois.
Royal Union
Union.
Saint-Gillois.
Ja, genau.
Oder Gilloise.
Gauloise.
Nee. Genau.
Nach Belgien.
Die in Belgien letztes Jahr Vizemeister waren. Das ist so ein bisschen so das Aufsteigerteam der letzten Jahre da in Belgien. Und in der Champions League-Qualifikation sind sie rausgeflogen, aber sie spielen Europa League.
Er war auch direkt verletzt und hat nicht mitgemacht.
In der Champions League Qualifikation rausgeflogen, direkt gegen Glasgow Rangers. Nach einem 2-0 Heimsieg noch in Glasgow 3-0 verloren. Tja. Warum müssen die Glasgow Rangers denn überhaupt Champions League quasi spielen? Weil sie eben das Europa League Finale verloren haben.
Ja.
Aber das nur am Rande. weiter im Text.
Weiter.
Ja, die haben dann mal eine Million auf den Tisch geknallt anscheinend.
Anscheinend, ja, also.
Angeblich zumindest.
Genau, so wurde es kolportiert. Offizielle Zahlen werden natürlich ja nicht genannt, aber da man auf jener Seite sich da sehr zufrieden gezeigt hat, ist wohl tatsächlich so da die Wunschsumme irgendwo wurde auch mal gerüchtet irgendwie von im siebenstelligen Bereich. Ich weiß nicht genau, wo das kam.
Muss über eine Million gewesen sein und inflationsbereinigt immer noch 700.000 jetzt.
Ja, mit Bonuszahlungen. Ich glaube nicht, dass die eine Sockelablöse 7
wahrscheinlich
bekommen haben.
Das kann auch gut sein.
Ja. Anyway, jedenfalls Hieß es auch, das glaube ich, hat sogar tatsächlich Nico Schäfer gesagt, oder dass es der größte Transfer beim SVW war. Und der letzte war ja Manuel Schäffler mit 700.000, glaube ich, hieß es also. Also, na gut.
Ja, ja.
Jedenfalls für unsere Verhältnisse hier ein großes Ding. Man hat dann kurz darauf John Iredale.
Was macht der Verein? Kriegt eine Million für Nielsen und holt John Iredale zurück.
Sie begrüßen.
Ich habe
so, er war Nostradamus und hat es prophezeit.
Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und
was macht John Iredale als erstes?
Dann macht er auch noch ein geiles Tor und ich dachte so, jetzt falle ich komplett vom Glauben. Ja, der hat eine super Vorbereitung gespielt in Paderborn und keine Ahnung.
Ja,
ja, und dann war es das.
Ja.
Sportlich, jetzt hat er sich verletzt.
Genau.
Aber ey, ich sag mal,
jetzt ist er im Prinzip wieder in der gleichen Position wie letztes Jahr.
Ich will jetzt kein Hater sein, aber wie gesagt, ich halte von ihm einfach nichts und oder nicht viel oder ist halt überhaupt kein adäquater Ersatz für Nilsson. Wie gesagt, das eine Ding hat er, das war glaube ich gegen Bayreuth, wo er den da mit links dann nochmal in Winkel schlänzt da, schön bei 35 Grad und 35 Grad. Ja, es war ein Abendspiel, aber es waren schon noch 30 Grad.
10. August war das.
Ja, ja, das war heiß. Und wie gesagt, danach hat man dann auch wieder klar seine Limitierung gemerkt, fand ich. Von daher bin ich, es ist blöd, wenn er verletzt ist, ja, immer besser, wenn er fit ist. Aber es ist kein Spieler, wo ich sage,
Ja, ist vielleicht jetzt auch hypothetisch, aber ich glaube ja immer noch, wenn der, ich sag mal, längere Zeit vorne drin spielen würde, der wird auch regelmäßig treffen.
Das
ist die Frage ist natürlich, wie viel Impact hat er aufs Spiel, abgesehen davon, dass er vielleicht meinetwegen in jedem dritten Spiel ein Tor machen würde.
Das macht er nicht.
Ja, wir werden es wahrscheinlich auch gar nicht erfahren.
Vielleicht hatte er so eine Mediator-Funktion, dass er andere Gegenspieler bindet, die anderen die Abwehrspieler verwirrt und dafür Platz für unsere anderen Stürmer macht, die dann halt treffen.
Ja, gut. ja, also er kriegt mich da nicht überzeugt. Vielleicht, das kann er gerne selbst machen, wenn er, aber ich befürchte jetzt auch mit der Verletzung wird das ganz schwierig. Iredale ist halt ein Spieler, wenn er in der Stadt steht, ist nicht so, dass ich dann schlechte Laune habe, aber dann ist direkt so, sag ich schon, warum? So, und dann, wenn er halt nicht in der Startelf steht, was ich angemessen halte, und er kommt rein, das heißt, er wird eingewechselt, ja, dann denke ich auch so, ob das jetzt was hilft. Und das haben wir ja bei der letzten Folge auch gehabt mit den Abgängen, wo ich so denke, ja, ist gut, dass sie gehen, weil macht uns nicht besser. Als Mannschaft, meiner Meinung nach.
Aber könnte ich da hinein interpretieren, dass du dann doch Sivert Petasiskovic zurückwünschst, als Tausch gegen John Iredale?
Das hast du die letzte Folge verpasst, glaube ich auch. aber nein, also es ist jetzt kein Weltuntergang natürlich, aber es ist halt einfach.
Ich denke, das war zu dem Zeitpunkt auch erstmal die sichere Bank. Du kennst den Spieler, du kannst ihn wahrscheinlich für Lau kriegen. Holst du den erstmal, damit du erstmal einen großen vorne drin hast, während du noch weiter guckst, dass du dann deine Wunschlösung kriegst.
Von mir aus.
So reime ich mir das jetzt mal zusammen. Die Wunschlösung oder zumindest die Top-Lösung jetzt
Ivan.
Ist genau Ivan Pletarjin, den man aus, wo war er jetzt
zuletzt? Ljubljana.
In Slowenien, genau.
Omonia Ljubljana heißt, glaube ich, der Verein.
Irgendwie sowas, ja. Jedenfalls ist Kroate, er hat auch schon mal in der Schweiz gespielt, ich glaube in der zweiten Liga in der Schweiz, ne? Und ja, ich sag mal so von der Papierform her war mir jetzt nicht klar unbedingt, warum man da jetzt nach Slowenien fährt und den scoutet oder wie auch immer mal da man auf den gekommen ist. Mhm. Aber dafür sind wir ja auch keine Scouts oder Sportchefs.
Olympia Ljubljana.
Olympia Ljubljana.
So.
Ja, der entwickelt sich ganz gut und ich sag mal, das könnte halt unser neuer, oder es sieht sehr danach aus, dass er halt unsere neue Stammnummer 9 ist. Das typische Modell, was wir jetzt über viele Jahre hatten, einen großen, auch körperlich sehr robusten Spieler, der ja sowohl in der Luft als auch am Boden ganz gut ist, Bälle mal auch mal festmachen kann und ablegen kann. Hat man ja vorher mit Nilsson, mit Tietz, mit Schäffler eigentlich die ganzen weiß nicht, wie viele Jahre sind es jetzt, 6 Jahre oder irgendwas, hat man eigentlich immer ganz gute Modelle und das könnte so in die Reihe jetzt reinpassen, so nach der ersten, wie viel hat er jetzt, ich glaube 5 Einsätze, 2-mal eingewechselt und jetzt 3-mal von Anfang an.
4 Tore bisher.
Und 4 Tore in der Zeit, ja, genau.
Ja, ich habe gerade geguckt, er war bei Roda, also erst mal bei Hajduk Split 2, dann bei Roda Kerkrade, dann beim FC Schaffhausen, dann bei Olympia, ja, also auch immer nur ein Jahr, ne? Immer so, ja. Immer ein neues Land. Hat er bei uns jetzt ein, was für ein Vertrag?
Ich meine 2 Jahre. Ja, richtig. Roda Kerkrade, das Stichwort, da hatte ich dann auch nachgeschaut, ob er vielleicht mal mit Heim Goppel schon zusammengespielt hat. Aber die hat kein einziges Spiel zusammen. Also der hatte, glaube ich, nur ein paar Einsätze da und da war er dann eher in der zweiten Mannschaft
der Italien. Aber der hat mir auch, ja, der hat mir sehr gut gefallen. Das ist jetzt vielleicht nicht der große Wurf, aber es ist eine sehr gute Verpflichtung, würde ich sagen. Weil er, klar, hat jetzt auch was wie gestern gegen Essen, wo er dann den Ball gegen das Standbein kriegt aus kurzer Distanz. Ja,
das war ein bisschen unglücklich.
Aber auch. Ich sag mal, der hat in Saarbrücken das Ding, das war ja so ein gefühlvolles Ding, so mit der Hacke. Hacke,
ne? Das war schon
nicht. Er kann ist gut im Kopfball, er kann Ball festmachen, er kann den Ball aber auch verteilen. Und klar, gerade Stürmer und Rest der Mannschaft müssen sich dann auch einspielen und finden, ne, was so die Laufwege und dass sie wissen, wann er wie startet und oder er auch weiß, wann er wie starten soll. Aber von den Anlagen her ist es jetzt kein, wird er jetzt nicht der Torschützenkönig werden wahrscheinlich in der Liga, aber er sollte zweistellig treffen, wenn er sich jetzt nicht schwerer verletzt und ist da ein wichtiger Baustein, dass wir vorne weiter unsere Tore machen und das Sojan brauchst du auf jeden Fall auch vorne da
drin. Die Frage ist natürlich auch, wie lange dauert es, bis er die 5. gelbe Karte wegen Trikot auszieht?
Aber ganz ehrlich, er hat jetzt 2 bekommen.
Ja.
Wenn er so viele Tore noch macht und bei jedem zweiten Trikot auszieht, dann darf er die gerne kassieren.
Das heißt, das wäre dann nach dem 10. Tor?
Noch 6 Tore. In 6 Toren Trikot ausziehen ist okay.
Ja. Das ist ein bisschen unnötig, aber ja.
Bisschen unnötig,
aber natürlich unnötig, aber das sei ihm gegönnt.
Könnt ihr bis zur Winterpause schaffen.
Ja, ist okay.
Genau. Ja.
Dominik wird es nicht freuen, was seine Wette angeht, aber.
Was, und dann gab es noch 2 späte Abgänge aus dem Kader, die wir, glaube ich, beide ganz gut verschmerzen können. Zum einen Dominik Prokop, der nicht mehr froh wurde und jetzt ist nach Kroatien, glaube ich, gegangen, ne? Habt ihr es noch im Kopf? Ich habe das gerade gar nicht mehr nachgeschaut. Ich meine nach Kroatien.
Far, far away auf jeden Fall.
Zwar in die erste Liga, aber ich glaube da irgendeine Mannschaft aus dem unteren Ende, weiß gar nicht, wie die sich jetzt gerade mittlerweile schlagen. Und auch Mehmet Kurt, der auch jetzt schon längere Zeit eigentlich keinen Einsatz mehr hatte, ist ebenfalls gewechselt und zwar in die Türkei, ich glaube zu einem türkischen Drittligisten sogar.
Also erstmal also, Dominik Prokop ist in die erste Kroatschliga gewechselt zu HNK Gorica. Mhm. Das ist, ja gut, aktuell, weiß ich gar nicht. Sehe ich jetzt nicht. Gucke ich mal bei Kicker nach.
Also ich glaube, er war, die waren 14. in der 16. Liga oder 12. in der 14. Liga oder irgend sowas.
Genau, Mehmet Kurt ist in die 3. türkische Liga gewechselt zu Ümre, auch, ich weiß nicht, irgendwas mit Ü. Aber
das ist, irgendwas mit ja, Ü, das ist glaube ich, ein heißer Tipp. Entschuldigung.
Nein, alles gut. Wo spielt er jetzt? Ich gucke.
Ja, ich glaube, das werden die meisten sowieso nicht kennen.
Fast bei Sanjurfaspor.
Kannst du uns kurz sagen, wo das in der Türkei liegt?
Ich habe keine Ahnung.
Ah, schade.
Ich guck's aber gerade mal nach. Şanlıurfaspor, genau.
Ich dachte, du hättest möglicherweise.
Nee, tatsächlich, den Namen habe ich noch nicht gehört. Sie, also 3. Liga in der Türkei.
Weißt du, ob das auch noch eine eingleisige Liga ist? Kennst du dich mit dem türkischen Ligensystem?
Ja, ja. Ich kenne mich damit schon aus. Ich meine, es müsste eingleisig sein.
So wie bei uns, ja. Also das ist ja auch zur 3. Liga
runter. Okay. An der Stelle. Einfach Grund, weil es auch nicht so viele Mannschaften gibt, meines Wissens. Ich guck gerade mal, Şanlıurfaspor, wo das liegt. Das Stadion hat 30.000 Plätze.
Okay.
Das
heißt, die haben vielleicht auch schon mal höher gespielt?
Das weiß ich. Also als erste Liga, seit ich mich damit beschäftige, mit Fußball, Ist noch nicht ganz so sagen, ja, aber nein, aber Spaß, nein, Erstliga haben noch nicht gespielt. Das würde mir schon, was sagen, schon so vielleicht mal Zweiter, aber auf jeden Fall nicht Super League. Aber
bei Prokop war es ja auch ein offenes Geheimnis, dass der noch gehen wird. So waren ja dann auch die Meldungen, ne, dass man im Prinzip noch wartet, dass er einen Verein findet. Hat anscheinend im System des neuen Trainers da keine Rolle gespielt oder zumindest nicht so, dass man ihn weiter bezahlen wollte. Und Kurt war ja dann tatsächlich auch jemand, der letzte Saison schon nicht so zum Zuge kam, wie man das wahrscheinlich auch gehofft hatte, weil er einer derjenigen war, die aus der dritten Liga verpflichtet wurden.
Der kam aus Verl.
Genau, aber dadurch, dass, also ich muss auch sagen, dass Taffertshofer und Jakobsen mir auch deutlich besser gefallen als letztes Jahr. Vielleicht, also da hatten sie es auch nicht so konstant gezeigt, fand ich. Also sie hatten so Ansätze, immer mal, aber die Konstanz hat gefehlt und auch Häuser halt, der da überzeugt und auch Herrn Morovza, der da spielen kann. Da hast du genug Alternativen und bist da nicht auf Kurt angewiesen, der dann eben auch, ich glaube, das ist auch einfach so, irgendwann, ja, wenn du merkst, dass der zweite Trainer jetzt nicht so auf dich setzt, oder es einfach nicht so ist, dann ist auch irgendwann, selbst wenn du dann mal reinkommst, das Vertrauen nicht mehr so da und ich glaube, dann ist auch besser
tatsächlich. Ich glaube, und der Rehm hat dann auch ziemlich regelmäßig gespielt, ja. Aber dann wurde es, glaube ich, dann relativ bald weniger dann.
Ja. Gut. Auf jeden Fall, ja, wie es so schön heißt, wünschen wir denen viel Erfolg in ihrem neuen Verein und im weiteren Leben. Ja,
der sportliche
Verlust hält sich vor uns in Grenzen. Genau, die Kaderplätze hast du frei, und ob die da jetzt auf der Bank sitzen und nicht eingewechselt werden oder
meistens ja noch nicht mal auf der Bank.
In den letzten 5 Minuten nochmal kommen, dann bringt das ja auch nichts.
Ja, Kurt, der war jetzt mit ganz, ganz viel Vorschusslorbeeren aus Verl gekommen.
Ja, ja.
Von der Mannschaft, die damals als Aufsteiger die dritte Liga aufgemischt hat und wirklich bis fast kurz vor Schluss noch oben im Aufstieg mitgespielt hat, Verl damals. Und erst kurz vor Schluss halt abreißen lassen musste, dass sie doch nicht aufsteigen. Von daher hat da, glaube ich, Verl sehr, sehr viel Leistungsträger verloren und einer ist halt zu uns gegangen. Von daher. Wurde
uns damals als das Herz des SC Verl
angepriesen. Ja, genau, mit riesengroßen Lobeshymnen gekommen. Mhm. Und hat bei uns jetzt halt nie so zugeschlagen, sag ich jetzt mal, wie es in Verl getan hat. Und ist jetzt in einer wunderbaren Stadt mit 2 Millionen Einwohnern in der Türkei. Im Südosten, nahe der türkisch-syrischen Grenze, circa 40 Kilometer entfernt, ist die Stadt Urfa und halt heute, oder so wie sie früher, jetzt heißt sie Şanlı Urfa und der Zusatz Şanlı heißt ruhmreich. Genau. Und der Namenszusatz soll nach offizieller Lesart an den Widerstand der Region gegen die französische Besatzung im türkischen Befreiungskrieg erinnern.
Aber das weiß.
Ein bisschen für das Cocktail-Wissen, liebe Hörer. Nee, aber ja, alles Gute in die Türkei und ich glaube mal, da hat er ja Wurzeln, beziehungsweise kommt er her. Und mal schauen, ob er sich da dann wieder für Höheres empfehlen kann.
Ja, genau. Sprechen wir doch vielleicht, du hast gerade schon mit ein paar angefangen, vielleicht so über die Gewinner, möglicherweise auch Verlierer oder diejenigen, die sich verbessert haben gegenüber letzter Saison oder vielleicht auch nicht. Also vorhin hast du schon Hollerbach angesprochen. Er hat selbst auch in irgendeinem Interview nach dem Spiel vor einigen Wochen selbst auch gesagt, dass er wohl in der Sommerpause wohl ziemlich im körperlichen Bereich, also im athletischen Bereich trainiert hat. Und man sieht es auch, also er setzt sich deutlich häufiger durch oder lässt sich nicht mehr so leicht irgendwie durch keine Ahnung, durch einen leichten Rempler-Bodycheck oder sonst irgendwas so abkochen, sondern hält dagegen. Also da merkst du, er ist einfach robuster geworden, kann auch mit ja, Verteidiger sind ja meistens dann natürlich da deutlich kräftiger, er ist jetzt nicht so riesig, aber kann sich ja trotzdem da behaupten und ja, hat auch schon einige Tore jetzt erzielt. Also auch am Torabschluss hat er offensichtlich auch gearbeitet. Man sieht, warum er in der Jugend eine Menge Tore geschossen hat. Also das ist, also den Zug zum Tor, den hat er schon noch. War halt in den letzten 2 Jahren manchmal ein bisschen unglücklich. Oder die Entscheidungsfindung hat auch nicht so gepasst. Also der hat auf jeden Fall einen großen Sprung gemacht in mehrerlei Hinsicht. Und ist momentan absoluter Stammspieler da vorne drin.
Genau. Genau, und ja, oft auch da vorne drin mit. Und ja, von denen, die schon da waren letzte Saison, der mit dem größten Sprung oder dem sichtbarsten Sprung meiner Meinung nach.
Genau.
kam ja auch mit großen Lobeshymnen damals vom VfB Stuttgart 2 und glaube ich der erste.
Nee, der kam aus der A-Jugend.
Oder A-Jugend.
Das war sein, seine erste Provision.
Ja, genau. Und kam, wurde direkt mit einem 3-Jahres-Vertrag ausgestattet. Ich wusste gar nicht, dass wir sowas anbieten, dass sowas
selten,
in der Buchhaltung überhaupt.
Aber es ist gut, dass wir es gemacht haben. Er ist nämlich noch da in seinem dritten Jahr und so langsam. Also ich denke mal, jetzt so in der Winterpause, die ja dann lange ist, sollte man mal gucken, ob man ihm vielleicht ein neues Vertragsangebot vorlegt. Mhm. Nicht, dass er dann irgendwie in der Rückrunde feststellt, oh, vielleicht gibt's auch noch andere, die sich interessieren. Ne?
Ja, ich denke mal, dass der Verein das auch weiß und jetzt die Frage, was er jetzt da, ob er sagt, ich gucke mal, wo man lande. Aber klar, ein Bekenntnis zu dem Verein wäre natürlich schön, nur wir wissen, wie es ist im Profigeschäft, wenn er wie den Weg eines Kufi gehen kann. Und dann, oder auch den dann Robert Andrich vielleicht sogar, die dann Stück für Stück nach oben sind. Ja, mal schauen.
Ja, genau. Also wäre natürlich wünschenswert, aber jetzt genießen wir erstmal so den aktuellen Stand und ja, hoffen, dass er seine gute Form noch dass die noch lange anhält, beziehungsweise er auch sich noch weiterhin steigert. Also der ist ja sicherlich noch nicht am Ende der Entwicklung. Genau, ansonsten auch gerade so in der Kombination jetzt mit so wirklich als zweiter Stürmer, also häufig hat er auch so eher so auf dem Flügel gespielt und jetzt ist er wirklich als zweiter Stürmer eben mit halt dann jetzt momentan Britannien, vorher auch mal Iredale oder Nilsson, aber halt so in der Kombination mit dem großen Kräftigen in der Mitte sozusagen und er so drumherum links, rechts, wie es gerade passt, der doch eher wuselig, ne, mit seinen schnellen Bewegungen und auch teilweise manchmal so ein mit der einen oder anderen Finte drin oder sowas, wie mit Körpertäuschung. Also das so in Kombination, das gefällt mir schon ganz gut.
Bei auch sehr seitdem Britannien da drin ist, Hollerbach, gut, er hat noch per Elfmeter getroffen, aber ansonsten ja eigentlich nicht mehr. Er hat am Anfang getroffen.
Ja.
Und jetzt seitdem Parteien da auch Fuß gefasst.
Wobei hat oder gestern hat er eigentlich spielt. Auch zwei gute Chancen gehabt. Also er hätte auch gut treffen können. Da war es jetzt halt ein bisschen.
Ich sage auch nicht, dass er schlecht spielt. Ja. Ich sage nur, dass er jetzt, dass er so am Anfang hauptsächlich die Tore gemacht hat und jetzt halt eher Parteien, was ja auch nicht schlimm ist. Der wird auch wieder nochmal treffen. Genau.
Genau. Wer sich, wenn wir schon gerade da bei den Offensiven sind, auch gut entwickelt hat, aber auch, glaube ich, noch Luft hat, ist meiner Meinung nach Kean Throes. Hat auch schon ein paar Tore, ja. Weiß ich glaube 2 oder 3 und auch ein paar Vorlagen. Gestern eigentlich auch wieder nach der Einwechslung ein schönes Solo, wo er dann eben auf Vollerbach ablegt, der dann halt am Torwart dann scheitert. Ja, das ist ja so ein bisschen jetzt, ja, das ist dann jetzt so die Frage. Also da hat der Trainer dann die Qual der Wahl eigentlich. Also Froese hat auch einige Male jetzt so von Anfang an so in der Stürmerrolle gespielt. Ich sehe ihn eigentlich ein bisschen dahinter.
Ja, ich auch.
So.
Jetzt kein Neuner für mich.
Ja, genau. Ja. Eher so ein, ja, vielleicht ein Zehner, der eher konkurriert er eigentlich so mit Wurz, eigentlich so um die Position so hinter den Spitzen vielleicht, oder? Mhm. Wie seht ihr das?
Ja, ist tatsächlich auch einer meiner Lieblingsneuzugänge. Also ich fand echt gut bisher, auch die Leistung, die er gebracht hat, auch schon Tore gemacht und hat auch direkt nach der Einwechslung gestern gegen Essen gut funktioniert, wie du sagst, Dribbling angesprochen und gute Körperlichkeit. Und ja, das muss man sagen, also was generell Neuzugänge angeht und er auch, finde ich, hat der Verein diesen Sommer bisher auf jeden Fall wirklich mal seine Hausaufgaben gemacht und eigentlich wirklich gute Deutsche verpflichtet. Mhm. Und Froese ist einer, der auf jeden Fall das schon gezeigt hat.
Genau, es ist einer, der, so wie du das dir von einem Einwechselspieler ja auch erhoffst, ne, der kommt rein und du merkst da nicht nur, der will, sondern es passiert auch was.
Das und, ist mir sowieso schon häufiger aufgefallen, jetzt nicht in jedem Spiel, aber in vielen Spielen, dass von der Bank halt nochmal richtig ein Schub kam, dann auch wenn es zu dem Zeitpunkt vielleicht noch unentschieden stand, dass dann tatsächlich dann Leute reinkamen, die halt dann nochmal gerade so in der Offensive dann halt nochmal richtig mit angetrieben haben, dass das Spiel dann halt noch gewonnen werden konnte. Also hat man mehrmals. Hm? Genau, also ich meine, Brumme ist jetzt momentan gerade so ein bisschen ein bisschen aus dem Vorhinein, zumindest aus der Startelf gerade raus.
Ja gut, wenn du natürlich Hollerbach, Wurz und Rittein da vorne so ein bisschen gesetzt hast,
ja.
Dann ist er für Flügel wahrscheinlich zu offensiv. Also er ist dann auch jetzt wieder in der, solange die alle fit sind, in der Rolle des Einwechselspielers, genau wie Froese. Klar, man kann, wenn jetzt auch Also erhöht sich die Taktung nochmal jetzt außer beim Hessen-Pokal? Nee, gell, eigentlich nicht.
Vom Spielplan her jetzt? Ja. Es gibt noch eine englische Woche zum Beispiel.
Ja, also der Brooklyn ist ja links gesetzt, auch genau. Wenn der nachgelassen hat, meiner Meinung nach, die letzten Spiele. Aber der spielt ja immer eigentlich. Ja. Und dann bleibt nicht mehr so viel, außer eben jetzt die rechte Seite, die nach der Verletzung von Goppel, der ja ansonsten da auch gesetzt ist, ja. Die man dann aber Brummer auch nicht zutraut anscheinend gerade.
Ja, ich glaube,
nicht sinnvoll erachtet.
Ich glaube, ist schon so auf der linken Seite zu Hause. Ist dann vielleicht auch so ein bisschen Opfer des Systems, weil dadurch, dass man halt ja eigentlich jetzt nur noch einen Außenspieler hat, also im 4-4-2 hast du ja dann halt einen Außenverteidiger und davor einen offensiveren auf der Außenbahn jeweils. Und so gibt's ja jetzt jeweils eigentlich nur einen. Da hast du, also zu Eze passt das, meine ich, sehr gut, weil er zwar als Außenverteidiger eigentlich geholt wurde, aber schon ziemlich einen Offensivdrang hat. Also der kann so wirklich so diesen Schienenspieler von vorne nach hinten. Bei Goppel ist es ja eigentlich umgekehrt. Den hatten wir eigentlich doch vorne deutlich weiter vorne verortet, der jetzt aber auch dann weite Wege mit nach hinten geht. Okay, jetzt momentan gerade nicht, wegen Verletzung. Aber das hat mich schon ein bisschen überrascht, weil den hatte ich jetzt eigentlich nicht als so sehr defensiv stark eingeschätzt. Aber zumindest hat das gut genug gemacht, dass er dann halt hinten auch ja einen Gegenspieler stellt oder sonst irgendwie einen direkten Pass verhindert, solche Sachen. Genau. Brumme könnte das vielleicht auch auf der linken Seite, aber ja, haben wir jetzt noch nicht so zu sehen bekommen. Ja. Genau. Ja, Eze, du sagst es gerade, der hat eigentlich ganz gut angefangen, so die ersten paar Spiele. Ich fand so ab Saarbrücken ungefähr, vielleicht sogar schon das Spiel vorher, hat er so ein bisschen nachgelassen. Also
hat er wegen Stuttgart erstmal im Debüt erstmal einen Freistoß in den Giebel umgeschweißt.
In dem Testspiel.
Ja, genau.
Ja, genau. Mhm. Nee, aber auch dann in den Ligaspielen war schon gut. Also jetzt letzte Zeit. Ja, gestern war es
Vorlage zum 1-0.
Gestern war es okay, genau, richtig. Da war auch die Flanke zum 1-0. Vielleicht hat er auch mal so eine kleine Pause auch gebraucht. Weiß nicht.
Vielleicht war er auch ein bisschen angeschlagen, man weiß es ja nicht, ne?
Genau, gibt ja immer so kleine Sachen, die man jetzt von außen nicht sieht auch. Ja, über wen wollen wir noch sprechen?
Wie gesagt, Tafazova, Jakobsen gefallen mir oder haben mir gut gefallen, als sie noch zusammengespielt haben und vor allem auch Häuser dann.
Taffi.
Der da auch der auch Zug nach vorne hat, aber auch ein gutes
ja, die Bälle auch gut verteilt.
Also genau, die Bälle gut verteilt, also der auch da ein gutes Auge hat, ja.
Und dafür, dass der jetzt auch aus der Regionalliga kam, hat er sich dann doch schnell akklimatisiert. Also da siehst du jetzt nicht, dass der jetzt gerade seine erste Drittligasaison spielt. Das
genau, da war ja meine Befürchtung auch, dass das so ein farblose, selten gesehene ist. Aber da haben sie es anscheinend auch, wie Devin sagt, das Scouting scheint da auch nochmal verbessert.
Wen wir bisher jetzt noch fast gar nicht gesehen haben, weil er halt anfangs erstmal verletzt ankam, ist Suhail Naja. Der so ja auch Angreifer oder rechter Flügelspieler so ist, der hat jetzt bisher, glaube ich, nur, weiß nicht,
wenig
gespielt. Zwei Einwechslungen oder sowas.
Ja, am Anfang war er verletzt, dann kam er mal rein, aber gut, das ist jetzt ein bisschen schwer zu beurteilen, wahrscheinlich aufgrund einfach auch der Qualität, die wir jetzt da vorne insgesamt haben.
Genau.
Ja, ist halt ein bisschen hinten dran. Kann man jetzt nicht viel zu sagen.
Ja. Wer dann auch jetzt gerade aufgrund der relativ großen Auswahl an Offensivspielern ein bisschen hinten dran ist, ist Amin Faruk, der bisher auch, glaube ich, nur ein paar Einwechslungen hatte.
Ich meine, der kann noch A-Jugend spielen, oder?
Ich glaube nicht mehr, ne? Ich glaube, er ist raus.
Aber er ist einer der Verlierer, muss man schon sagen, nachdem wir auch teilweise bei uns schon da.
Hat letzte Saison ja schon relativ viele Einsätze gehabt.
Ja, auch gut gespielt. Ja, das ist einer derjenigen, die von denen wir uns wahrscheinlich mehr erhofft hatten. Aber
das ist ja das Moukoko-Problem von wie Dortmund auch hat. ja, du hast aus den eigenen Reihen super Talent, aber du kannst ja nicht in die Saison gehen nur mit dem als zweiten, dritten Stürmer. Das kannst du ja nicht machen. Du brauchst ja schon die gestandenen Stürmer, die Qualitäten haben, die du halt vorne reinstellen kannst, die erstmal dein Stammstürmer sind. Das ist ja auch als, wenn halt dann aufgrund anderer vielleicht Gelbsperrenverletzungen oder whatever, da mal wer ausfällt und du den dann reinbringst, der sich dann zeigt und dann für höheres qualifiziert, das ist was anderes. Aber du brauchst ja die Optionen und die Stürmer im Kader. Du kannst meines Erachtens nicht nur mit Ivan Protein oder John Ayerdale alleine da reingehen, du hast noch Faruk als Backup, du brauchst doch schon mehr Auswahl.
Ja, ich glaube, er ist ja jetzt auch kein Mittelstürmer, er ist eigentlich eher auch so eine Position dahinter, eher offensiver Mittelfeldspieler, ne, aber. Wobei er jetzt so ein, ich meine, ich jetzt in der Vorbereitung schon mal gesehen und jetzt auch in diesem Testspiel neulich gegen Darmstadt, da hat er dann eher so im Zentrum, also so auf Teil der Doppelsechs gespielt. Mal gucken, was sie mit ihm vorhaben. Wird sicherlich auch wieder zu seinen Einsätzen kommen, aber klar, ist jetzt für ihn gerade, ist halt einfach, ist halt schon eine relativ gute Auswahl einfach, die der Trainer da halt hat in der Offensive. Mhm. In der Defensive ist es gerade ein bisschen knapper, das geht jetzt gerade noch so auf, aber da dürften halt jetzt nicht mehr viele dann ausfallen.
Ja. Ja, also mit wem ich mich ja immer ein bisschen schwer tue, der aber mich durchaus auch schon jetzt fast überzeugt hat, ist Johannes Wurz.
Mhm. Gestern 2 Tore geschossen.
Der hat ja jetzt auch vor dem 1-0 diesen Ball abgeblockt, sodass Eze den dann flanken konnte.
Ja.
Ich habe mir vorgenommen, immer mal also ein bisschen häufiger auf ihn zu achten während des Spiels und weil es auch so ein Spieler ist, der nicht immer so viel Ballkontakte hat unbedingt, zumindest gut, ich meine, er hat Doppelpack gemacht, ne, gestern.
Also,
so wurde es kommuniziert.
Wer sich jetzt gerade wundert, warum er das schon ein paar Mal angebracht
hat, darf ich
der Stadionsprecher hat beim 1-0 lauthals und dreifach Wurz als Torschützen angekündigt und dann später dann ganz kleinlaut nochmal korrigiert. Okay, kann passieren.
Ja. Nein, aber wie gesagt, er macht ja auch, hat er in Saarbrücken das?
Ja.
Diesen vom 16er da ins Eck, das war auch stark. Also, er hat schon gute Aktionen und wie gesagt, ich will ihn auch nicht, er ist ja zum Kapitän auch gewählt worden und ist schon länger da ja Stammspieler. Ich will einfach ihm da ja auch, will mir das einfach wieder stärker drauf achten. Und genau, also der ist halt ein der spielt dann auch mit.
Also mir gefällt er tatsächlich in dieser Rolle so hinter den Spitzen eigentlich deutlich besser. Anfangs hat man ja eigentlich eher als Stürmer wahrgenommen. Mhm. Und ich meine, so wäre anfangs auch, wenn er gespielt hat, dann auch aufgestellt worden. Mhm. Aber tatsächlich so in diesem, also mit zwei klaren Stürmern eigentlich vor sich und er tatsächlich mehr so, eigentlich so eine Zehnerrolle, ne? Geht auch mal vorne mit rein, hat auch mal Abschlüsse, aber verteilt halt auch einfach viel. Und ich denke, das gefällt mir eigentlich sehr gut. Also wenn er da werden auch schon mal die Bälle sehr gut von links nach rechts geschoben, irgendwie, wo halt sich da die Lücken auftun und so. Das ist nicht schlecht. Also so gefällt es mir deutlich besser, als wenn er da tatsächlich wenn man hofft, dass er jetzt ein Torjäger noch wird. Also er wird sicherlich ab und zu mal treffen, aber ich glaube nicht, dass wir den nochmal irgendwie jetzt, keine Ahnung, mit der zweistelligen Toreanzahl in der Saison sehen oder so. Von daher, kann man machen.
Ja, wer der nach Noten vom Kicker beste Spieler ist Güllein.
Mhm.
Bei uns.
Ahmed, verdient.
Und der, spielt ja auch recht viel oder er spielt eigentlich fast immer, ne?
Ja, wenn er jetzt nicht irgendwie mit einer Verletzung zu tun hat, spielt er eigentlich immer, ja.
Genau. Ja. Und von daher finde ich, gibt es jetzt wenige Verlierer, es sei denn, ich
hast natürlich
gut, die Verlierer haben wir verkauft, oder?
Ja.
Sind wir losgeworden.
Ich sag mal, es sind noch ein paar übrig, die wirklich halt eher so den Kader auffüllen. Also Gino Fechner hat jetzt ein paar Mal gespielt, halt eben, weil jetzt Goppel fehlt. Ist aber meines Erachtens dann, also ich sag mal, egal auf welche Position, der hat ja auch schon in der Abwehr, ich glaube sowohl innen als auch außen, auch auf der 6 hat er auch schon gespielt. Aber es ist halt immer so ein, ich meine, es ist gut, dass du einen hast, der verschiedene Positionen ausfüllen kann, aber ich sag mal, im Normalfall halt nicht mehr als ein Wechselspieler.
Genau.
Ja. Also Nico Rieblöse vielleicht sogar noch eine Stufe drunter. Wobei er hat gestern einen schönen Abschluss nochmal gehabt, immerhin, als er eingewechselt wurde. Aber auch jetzt nicht unbedingt Startelf-Kandidat.
Genau, das sind halt auch zwei klassische Spieler, wo du denkst, okay, die kannst du einwechseln, um Kräfte zu schonen oder einen angeschlagenen Spieler rauszunehmen. Aber in der Regel sollte das Spiel dann hoffentlich schon entschieden sein.
Oder anders gesagt, wenn du in der Startelf siehst, dann weißt du immer so,
da ist was passiert vorher.
Ja, das ist ja das klassische System auch, oder die Transferstrategie, Abstauben von Absteigern. Das ist ja sowohl Riebse als auch Fechner kam von Absteigern. Fechner kam von Uerdingen, Riebse damals von Lübeck, die in der Saison halt abgestiegen sind und dann halt, wie wir jetzt auch Froese aus Havelse geholt haben vom Absteiger, dass du halt aus den Drittligamannschaften, die abgestiegen sind, gibt es ja schon zwei, drei, die gegen den Ball kicken konnten und die in der Drittligasaison ganz gut gespielt haben, die machen auch sich aufmerksam und der SV Wien ist halt ein Verein, vergangenen Jahren, die halt da auch bevorzugt dann darauf gucken und dann die für wenig Geld oder gar kein Geld, da die dann Ablöse frei sind, weil Abstieg dann holen konnten. Und das ist machen andere Vereine auch. Ich weiß nur halt, gerade hier nach Schnellbacher, derzeit zweitbester Torschütze in der Liga, ist Finn Lakenmacher von 60 München. Der kam auch aus Havelse. Das ist halt ein probates Mittel und an sich auch nichts Verkehrtes, dass die geholt wurden. Manchmal schlagen sie ein, manchmal eher weniger.
Ja, klar. Gut, das ist generell so das Thema, aber ich sag ja auch immer, wenn du halt mal eine Transferperiode hast, wo du halt deutlich mehr Treffer als Nieten klingt jetzt zu hart, das möchte ich nicht sagen, aber also mehr Treffer als
Kaderauffüller
hast, dann kannst du oben mitspielen. Und wir hatten halt vorher halt irgendwie ein, zwei Jahre, da hatten wir halt mehr Kaderauffüller als Volltreffer geholt, ja.
So. Ja, genau, also von daher, ja, vielleicht Faruk und Hoppla. Fechner und Rieble sind aber vom Prinzip vom Status unverändert. Und Faruk und Nadja sind so die vielleicht jetzt noch.
Ja. Ich bin gespannt, was mit Dennis Kempe passiert, wenn er mal wieder irgendwann fit ist. Der hat bisher, glaube ich, noch gar nicht gespielt.
Der ist Mannschaftsrat, meines Erachtens.
Ja, genau, aber gespielt.
Co-Kapitän, oder?
Kann sogar sein, ja, aber gespielt hat er halt eben noch gar nicht, ne? Hat er jetzt, was hat er gehabt? War es an den Leisten oder irgendwas? Ich weiß es gar nicht mehr, irgendwas.
Also der ist jetzt alt auch.
Ja, war er vorher auch schon. Aber es ist dann halt die Frage, wenn er wieder fit ist, meinst du, er kann sich nochmal so anbieten, dass der Trainer sagt, okay, den muss ich jetzt irgendwie in diese Mannschaft bringen, gegen den EC weg. Oder auf eine Sechserposition oder sonst irgendwas? Sehe ich eigentlich auch nicht.
Ne? Er ist nächstes Jahr weg, wenn der Vertrag ausläuft.
Ja,
wer jetzt auch läuft der Vertrag nächstes Jahr aus?
Ich denke, ja.
Ich glaube schon.
Von? Kempe. Weiß ich nicht.
Ja, okay. Haben wir sonst noch was zum aktuellen sportlichen oder personellen hinzuzufügen? Haben wir noch was vergessen?
Sportlich oder personell? Ich habe nur ein paar interessante Facts noch. Aber es
ist interessante so. Facts?
Ja.
Na dann hau raus.
Ja, in der Vergangenheit den hohen Grad an Akademikern, die Spiele des SVW Wiesbaden geleitet haben.
Gut. sogar Promovierte meinst du wahrscheinlich. Ich denke, studiert haben wahrscheinlich die allermeisten.
Ja, sicher, aber ja, promovierte Akademiker. Ja. Genau. Von daher, das war aber ganz interessant. Gestern nicht, aber es war der Running Gag und der.
Ja, genau.
Da ich ja immer auch die Schiedsrichteransetzung mir angucke, war das immer ganz lustig, aber hat ja nichts zu tun mit der Leitung, von daher, aber das sieht immer.
Ja, lustig fand ich neulich, da waren sowohl Schiedsrichter als auch beide Linienrichter, glaube ich.
Das war zwar kein Spiel, das war wen, das war zwar Köln gegen Bayern.
Ach ja, stimmt, da war das. Ja,
aber das war wirklich, da waren es mehr Doktortitel als Schiedsrichter.
genau, bloß dann der vierte Offizielle, der kam aus Offenbach, der hatte keinen Doktor.
Nee, das war der zweite Offizielle, so. Oder der zweite Schiedsrichter. Assistent 2, so rum war das, ja. Genau. Also nicht, dass ich wüsste, ich kenne ihn auch. Liebe Grüße, Jonas Weikenmeier, falls du das jetzt hörst. Aber
die Chance dürfte relativ klein sein.
Ja, man kann es ja mal versuchen. Aber nee, das war, glaube ich, weiß der Schiedsrichter, Hauptschiedsrichter hatte zwei Doktortitel, der zweite Assistent auch und der vierte Offizielle meinst du es auch. Also es waren, glaube ich, wirklich mehr Doktortitel als Schiedsrichter in der Ansetzung. Von daher, das kann auch mal so gehen.
Ja, wo wir hier schon gerade unsere Hörer grüßen.
Oder unsere Nichthörer.
Oder unsere Nichthörer. Nein, hier an der Stelle geht mal ein Gruß raus an den zweiten Geschäftsführer Paul Specht und unsere momentan im Mutterschutz befindliche Fanbeauftragte Alex Gunkel. Grüße. Die nämlich auf unsere letzte Folge auf irgendeiner Autofahrt zu einem Auswärtsspiel gehört haben. Und ich hoffe, das machen sie natürlich nicht nur einmalig, sondern hören uns regelmäßig zu. Also, liebe Grüße
daraus. Liebe Grüße. Genau. Und da die Alex Gunkel jetzt dann offiziell nicht mehr diese Funktion ausführen darf, haben wir dann jetzt einen neuen Fanbeauftragten. Ich habe mir jetzt so den Vornamen gemerkt, der Daniel.
Reicht ja.
Ja, genau, war kurz mit ihm gesprochen gestern beim Heimspiel und er ist jetzt gespannt, was am Mittwoch passiert in Bornheim.
Ja, sehr gut. Bei mir hat er sich noch nicht vorgestellt, aber das können wir ja nachholen.
Ja, genau.
Bornheim, da brennt es am Mittwoch im Stadtteil. Das ist ja nicht nur ein Spiel.
Ja, das ist tatsächlich interessant. Wenn wirklich zeitgleich Wien da spielt bei der SG Bornheim und dann halt zum Stadion vom SV Frankfurt, ist es halt vielleicht gerade mal, ich sag mal, vielleicht eine Viertelstunde zu Fuß. Und da spielt dann gleichzeitig FSV gegen Mainz 05, die zweite Mannschaft in der Regionalliga. Also ob da nicht von der einen oder anderen Seite mancher meint, da jetzt nochmal irgendwie Stress machen zu müssen. Ich will das jetzt nicht heraufbeschwören. Ich bin.
Ich glaube, Mainz 05-2 wird dann nicht so viele Fans mit dabei.
Die vielleicht jetzt nicht.
Um die geht es auch nicht. Es geht dann eher um die FSV.
Weil sich FSV und Wien ja nicht so gut verstehen.
Genau, darum geht's ja.
Eben, das ist der Punkt, genau.
Wir werden mit Bornheim, SG Bornheim nichts zu tun haben. Aber ja, gerade FSV und SV Wien, Wiesbaden, das ist ja auch. Ja, eine Neverending Story, obwohl es ja auch irgendwie irgendwann ein bisschen in meinen Augen unnötig wird, aber ist eh sowieso unnötig, so
aber
auf einem gewissen Niveau, aber so dieses krampfhafte Feindbild weiter haben wollen, ist auch dann.
Man wird von einem ganz, ganz erfahrenen Schiedsrichter geleitet. Bornheim auch gegen SV Wien Wiesbaden.
Das denke ich mal, es wird nicht das Problem sein. Wir hoffen halt, dass es dann. Dass sie keine Dummheiten machen, dass es dann keine Stadionverbote gibt und uns nicht noch wieder ein paar Supporter fehlen einfach.
Ja, genau. Ja, da sind wir eigentlich ja schon beim Ausblick. Also jetzt am Mittwoch, möglicherweise hört ihr ja diese Folge auf dem Weg nach Frankfurt. Also das Hessen-Pokal-Achtelfinale. Und da war letztes Jahr beim Debüt von Markus Korczynski ja schon Schluss in dieser Runde. Wir erinnern uns an das Spiel in Friedberg. Wir hoffen mal, dass sich das nicht wiederholt und man dort möglichst souverän und verletzungsfrei die nächste Runde erreicht. Hm. Und dann geht's im Viertelfinale, könnte man dann auf, was war's, Dörnheim oder
Bamberg.
Bitte?
Homberg.
Homberg Efze, genau. Also auf jeden Fall wäre das mit einer längeren Anfahrt verbunden. Das Spiel ist dann vermutlich irgendwann im Februar. Mhm. Und dann im Halbfinale wäre so der wahrscheinlichste Gegner der TSV Steinbach-Heiger. Mhm. Genau, bevor man dann im Finale
gegen Offenbach,
dann auf oder Offenbach oder FSV Frankfurt oder irgend sowas.
Ja, auf alle anderen halt.
Ja, also die alle anderen Regionalligisten, die quasi noch im Tableau sind. Genau. Das Endspiel wird am Bornheimer Hang in Frankfurt stattfinden. Das ist diesmal schon vor der Saison festgelegt worden. Also hoffen wir mal, dass wir mit dem SV Wien dieses Jahr oder diese Saison zweimal nach Bornheim fahren können. Jo, wie geht's in der Liga weiter? Micha, hast du den Überblick?
Kann ich haben.
Also, ich dachte, du hättest es vielleicht gerade offen.
Ich war jetzt gerade beim Hessen-Pokal.
Liga geht's am
Ja, Tag. Wir haben nächste Woche das Auswärtsspiel bei den Schwänen in Zwickau.
Bei den Schwänen, ja.
Ich glaube, in der GFC.
Sind doch die Schwäne, oder?
GFC, GGZ, glaube ich.
GZ. Oh,
ja. Danach kommt oder? Noch mal
GCZ Arena, irgendwie sowas, ja.
Hallo, ich bin dran. Ja. danach kommt dann noch mal ein Montagsknaller. Fanfreundlich spielt der SV Wiesbaden am Montag gegen Oldenburg.
Mhm. Da werden bestimmt viele die 450 Kilometer Weg auf sich nehmen.
Das ist ein bisschen schade. Dann geht's hoffentlich zum Topspiel dann, immer noch, nach Giesing, wo sie auf 1860 treffen.
Aktuell Tabellenführer, ja.
Aktuell Tabellenführer und ja, dann gibt's zwei Freitagsspiele, zu Hause gegen Duisburg und dann in Meppen, bevor dann dienstags Dresden kommt.
Das ist nochmal eine englische Woche, genau.
Genau, die ja, heute kamen auch die Kartenpreise von 60.
Ja, ganz schön tüchtig, ja.
Ja, die lagen da ordentlich hin, 17,50, glaube ich, für einen
Stehplatz,
normalen Stehplatz, genau, den du auch nur vor im Vorverkauf an der Britta Arena kaufen kannst. Es gibt keine Tageskasse und keinen Online-Verkauf.
Ja.
Auch sehr freundlich.
Kurze Zwischenmeldung, Ingolstadt-Zwickau, Endergebnis 0-0.
Tja.
Tja, da passt das Bild beim Torverhältnis.
12-7.
Ja, ich glaube, Rehm hatte dann auch Glück, dass er da zwischendurch nochmal gewonnen hat, gell? Weil der hat jetzt, der hatte bei Reut 2-1 Mannheim hat er 1-0 gewonnen, ja, genau. Ansonsten war nicht viel in letzter Zeit.
Ingolstadt, ja, nachdem sie sehr stark gestartet sind und ich glaube auch, weiß ich, die ersten 4 Spiele 0 gewonnen oder irgend sowas, war das nicht so?
Erstes Spiel 1-0 gewonnen, dann DFB-Pokal gegen Darmstadt raus, dann Dortmund 0-0, Osnabrück 0-0, genau, dann gegen Saarbrücken 0-0, auch okay. Dann in Essen unentschieden, gegen uns verloren, in Freiburg verloren, Mannheim geschlagen, aber gut, zu Hause halt.
Mhm.
In Dresden einen Punkt geholt, denke ich mir auch okay. Dann aber ja, jetzt wieder 0-0 gegen Zwickau, also gut. So richtig vom Fleck kommt er nicht, aber gut.
Hm.
Ist in Lauerstellung.
Ja. Genau. So, und dann ist wann? Mitte November ist dann, geht die Winterpause dann schon los, weil ja dann ab Ende November dann die WM beginnt.
Ja, genau.
Ja.
Nach Dresden spielen wir noch samstags zu Hause gegen Verl am 12. November und dann ist Schicht.
Stimmt, das hätte ich noch sagen können, ja.
Genau.
Also sind jetzt noch 3, 6, 7 Spiele bis zur zweimonatigen Winterpause. Plus das Hessen-Pokalspiel. Also 7 Ligaspiele. Und du spielst von den oben Platzierten gegen Dresden und 60.
Ja.
Ja. Prognose?
Ah, Prognose, warte mal.
Zur Winterpause? Das sind dann 17 Spiele.
Was?
Ja, jetzt sind es 10, also, kommen 7 dazu, sind dann 17 Spiele, ist fast ein Vorrund.
Was tippe ich denn mal? Wie viele Punkte sie da holen bis in jetzt noch 7 Spielen? Ich sag mal
In Zwickau.
Müssen sie gewinnen.
Oldenburg.
Auch.
60.
Ah, da wird es schon enger. Da vielleicht mal ein Unentschieden.
Duisburg.
Gewinnen.
Sind wir schon bei 10. Meppen. In Meppen. Das läuft eigentlich noch.
Ja, muss auch.
Können ja einfach 21
Punkte. Dresden daheim.
Ja, da sagen wir vielleicht auch mal Unentschieden.
14 und Felder. In Fell. Ah, noch ein Unentschieden. Ein Unentschieden. Stolpern sie irgendwo.
Ja, so 15 Punkte, vielleicht, es könnten andererseits auch, was weiß ich, 5 Siege und 2 Niederlagen, das wären auch 15 Punkte. Ja, so 15 Punkte könnt schon hinkommen, aber wenn du die holst, wäre schon gut, also.
Ich sag 16.
Du sagst 16 sogar.
5 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage.
Okay, warte mal, notieren wir jetzt gerade mal.
Ich könnte auch 21 sagen, aber. Ich sag wohl 16 Punkte noch. Sie gehen dann als Tabellenführer in die Winterpause.
Als Tabellenführer? Oh.
Der wird heute mal wieder in 60 gewinnen auch.
Okay, Micha.
Wir haben nicht oft unentschieden. Doch, wir haben unentschieden gespielt auch schon.
Und wieder. 2 hat man, glaube ich, oder?
3.
3 sogar. Ach ja, genau. 5-3-2 oder sowas, ne? Ja.
Nein, 6-2. Wir haben erst 2 unentschieden.
Ja.
6-6
waren gewonnen. 5 Siege, 3 unentschieden, 2 Niederlagen, ne?
Ich meine, sagst du, wir haben noch 20 Punkte, oder? Nee, Quatsch. Wir haben 18 Punkte.
Ich sag
5-3-2, du hast recht, sorry. Ja.
Ich sag 12 Punkte.
12? Das ist relativ defensiv.
Ja.
Aber
ich mal gucken. Bin, ja, wobei sie eigentlich gut spielen. Nee, dann
13.
Ja.
Aber jetzt 16, 15, 13.
Ja. Okay. Gut, haben wir schon mal wieder einen heißen Tipp, für den wir uns das nächste Mal, ja, ich denke mal, es ist realistisch, dass wir irgendwann in dieser zweimonatigen Winterpause mal uns wieder zum Podcasten hier zusammensetzen. Ja. Dann können wir das mal wieder validieren, was wir da gesagt haben. So, jetzt gibt's natürlich noch ein nicht ganz so sportliches Thema, aber irgendwas, was wir, nicht irgendwas, sondern etwas, was wir auf jeden Fall besprechen müssen. Und zwar die fantastische Marketingkampagne des SVW in Wiesbaden. Ja, mit dem Motto oder mit dem Stichwort Zweitverein.
Nur der Zweitverein.
Ja, rufe ich auch gern mal an. Es gibt relativ wenig Leute, die da einstimmen. Ich versuche das mal zunächst mal neutral zu formulieren, was da passiert. Also es war schon angekündigt, eine Kampagne, die etwas polarisiert oder vielleicht auch provoziert, so war, glaube ich, die Worte von Nico Schäfer.
Etwas.
Ja. Gut, und man zielt darauf ab, dass man ja jetzt nicht unbedingt, der alleinige und einzige Lieblingsverein eines jeden sein muss, sondern dass es auch durchaus okay ist, wenn Leute vielleicht schon einen anderen Verein haben, möglicherweise einen Erstligist, ne, und sich aber trotzdem auch für den SVW interessieren und da auch ins Stadion gehen und den auch gut finden. Habe ich das so einigermaßen zusammengefasst, ohne jetzt gleich eine Wertung reinzubringen?
Zu neutral, aber ja.
Zu neutral. Wie gesagt, ich wollte es jetzt erstmal neutral formulieren. Und vielleicht fange ich auch gleich mal an, dazu gibt's dann halt jetzt dann irgendwie, weiß nicht, glaube ich, Plakate und halt auf Social Media, also vor allem auf Instagram, wo das halt regelmäßig dann halt irgendwie, ja, hauen sie mal wieder einen raus. Ich glaube, das erste war dann so, wie hatten sie es formuliert? Wie war
du hast einen anderen, wir können trotzdem Freunde sein.
Genau.
Ja.
So. Ja. Fand ich, und dann halt als unten drunter Deutschlands bester Zweitverein. Das ist dann der Slogan drunter, ne? Da wird's schon so ein bisschen, bisschen interessant. Also, ganz prinzipiell, wenn ich vielleicht mal mit Meinung anfangen darf, ganz prinzipiell finde ich eigentlich die Idee gut. Erstmal sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen. Ne? Ich finde das, oder auch das Ganze mal so ein bisschen ironisch vielleicht oder selbstironisch anzugehen. Ich meine, jeder Wald- und Wiesenverein kommt da irgendwie mit dem Slogan irgendwie hier, wir sind die Größten der Welt und du denkst irgendwie, was, 20 Kilometer weiter kennt dich keine Sau. Also das finde ich an sich ja schon albern, sowas. Von daher, das einfach mal ein bisschen umzukehren und auch selbst mit seinem, ich sag mal eher mit seinem Nischendasein ein bisschen zu spielen, finde ich als Idee eigentlich ganz gut. Generell finde ich es ja, wenn man auch mal so über sich selbst lachen kann oder sich selbst mal so ein bisschen auf die Schippe nimmt, ist mir eigentlich auch sympathisch. Es wird schon so ein bisschen schwierig, wenn man es ja, du darfst gleich. Mit diesem Deutschlands bester Zweitverein, das ist ja dann schon wieder irgendwie so, ja, weiß ich nicht, das changiert schon wieder irgendwie so zwischen diesem Größenwahn-Ding, wie so diese anderen witzlosen Kampagnen und dann halt auch diesem selbstironischen, da bin ich schon nicht mehr so ganz sicher. So, es gab dann schon relativ bald, also eigentlich direkt nach Erscheinen der ersten Plakate und Social Media Kacheln, dann entsprechend Protest und ich glaube so ziemlich alle Fanclubs haben dann einen offenen Brief unterzeichnet, weil man sich nicht ernst genommen fühlt und oder herabgesetzt, weil gibt natürlich auch eine Menge Leute, für die der SVW der erst und wichtigste Verein ist in ihrem Fandasein. Kann man auch verstehen und hätte man vielleicht auch, wenn man so drüber nachdenkt, auch drauf kommen können, dass das nicht jeder gut findet. So. Seitdem haben wir jetzt in jedem Spiel die ersten 19 Minuten 26 Sekunden keinen Support, was den Verein bisher scheinbar nicht juckt. Man ist dann so.
Ist ja jetzt nicht so viel leiser als sonst.
Es ist dann so, na, es ist schon ein
Unterschied. Ja, also. Mit Augenzwinkern.
dann zwischenzeitlich irgendwie so nach dem zweiten oder dritten Plakat hat man dann irgendwie gedacht, okay, jetzt müssen wir aber mal auf die Fans zugehen. Dann hat man so dieses Zweitverein-Ding irgendwie mal wieder so ein bisschen, hat man mal so zaghaft durchgestrichen mit so einem und irgendwie ich weiß schon gar nicht mehr, wie der Spruch war, aber der klang so richtig so von wegen, oh, wir müssen jetzt irgendwas machen, wir müssen es jetzt da irgendwie wieder ein bisschen ranschmeißen an unsere Stammkundschaft. Dann die Woche drauf war das aber wieder weg und jetzt das letzte, was ich gesehen hatte, da war dieses Zweit wieder durchgestrichen. Also irgendwie das wechselt da so munter hin und her und ich weiß überhaupt nicht mehr, was sie jetzt wollen. Wollen sie sich jetzt bei neuen Leuten beliebt machen, bei den alten sie trotzdem nicht verkretzen oder was ist eigentlich jetzt das Ziel von dem Ganzen? Also ich bin mittlerweile einigermaßen ratlos und auch genervt von den Dingen. Wie gesagt, ich fand es anfangs eigentlich die Grundidee witzig, aber mittlerweile denke ich, sollte man es mal stillschweigend zu Grabe tragen.
Christina Dröge, Marketingleiterin beim SVW, erklärt, der SVW hat als Verein viel zu bieten, aber wir müssen uns der Realität stellen. Für viele Menschen ist der SVW derzeit nicht die erste Wahl und das ist auch völlig okay. Vielmehr ist es Anspruch und Motivation für uns, alles dafür zu tun, um erste Wahl zu werden. Aber bis dahin ist es für uns auch absolut in Ordnung, besser Zweitverein Deutschlands zu sein und basierend auf unseren Werten selbstironisch mit Vorbehalten gegenüber dem Verein zu spielen.
Ja, das klingt halt schon sehr nach einer Person, die noch nicht lange dabei ist und jetzt sich halt eine Marketingkampagne überlegt hat.
Ja.
Nico Schäfer gibt dann natürlich auch noch, mit dem Ansatz, Deutschland besser Zweitverein zu sein, werden wir mit Sicherheit auch etwas polarisieren, so wie du es ja auch sagst.
Ja.
Aber im Sinne einer Auseinandersetzung mit dem SVW ist dies durchaus gewünscht und ein weiterer Schritt, um gerade in unserer Region stärker zu mobilisieren. Wir sind stolz auf das bisher Erreichte, aber wir können auch über uns selbst lachen und das ist etwas, was wir mit der neuen Saisonkampagne zum Ausdruck bringen wollen. Wir haben schon immer eine Dualität in unterschiedlichsten Bereichen des Vereins gehabt und genau diesen Teil der DNA möchten wir etwas sichtbarer machen. Was heißt das?
Ja,
und so kann jeder beim SVW andocken, dabei ist es ganz egal, welcher Verein aktuell die erste Wahl ist oder bleibt. Ja, schön.
Ja, Dualität zum Beispiel auch Wehen und Wiesbaden, eben Untertaunus Rhein. Auch da haben sie zwei verschiedene Welten zusammengeführt, die jetzt halt in Symbiose zueinander stehen.
Hat auch super geklappt bisher.
Ja, das ist ja etwas anderes.
Ja,
aber
ja.
Mit Dualität, ja. Ich kann ihm schon folgen.
Genau. Also
generell, ich habe gerade eine lustige Statistik offen. Kam gestern raus von der Instagram-Seite die falschen Neuen, liebe Grüße, falls irgendwer von uns das auch hört. Die bringen sehr, sehr gute Statistiken heraus. Und gestern haben sie die verkauften Dauerkarten aller Vereine der ersten bis dritten Liga einfach per Anzahl gerankt. Und da ist halt der SVW auf dem vorletzten Platz mit 810 verkauften Dauerkarten. Nur Bayreuth hat mit 800 verkauften Dauerkarten 10 weniger verkauft. Verl und Freiburg Amateure gaben keine Angabe und Borussia Dortmund 2 hat gar keine Dauerkarten verkauft. Aber alle anderen Vereine haben mehr Dauerkarten verkauft. Von daher passt das wohl schon ein bisschen ins Bild. Thema Paul Specht oder halt auch Nico Schäfer. Das ist halt alles auch wirtschaftlich gesehen wollen die auch halt natürlich mehr Tickets verkaufen, mehr Dauerkarten, was natürlich in Ordnung auch in Ordnung ist. Und meine Meinung zur Kampagne, ich habe tatsächlich das erste Plakat schon der Wiesbaden Innenstadt gesehen, da wurde es noch gar nicht offiziell released, diese Kampagne. Und ich habe mir schon gedacht, okay, lustiger Spruch. Finde da jetzt, sehe das ein bisschen unkritischer als Michael. Ich finde, da sollte man auch die Kirche im Dorf lassen. Also, mein Gott, ich finde es ja mal tatsächlich gut, dass sie mal was wagen, dass sie mal rausstechen, dass mal irgendwas passiert in diesem Verein. Und man sagt ja immer, schlechte Presse ist besser als gar keine Presse. Wir haben es schon zu in Arndt Zeiglers Fußballshow geschafft. Arndt Zeiglers Wunderbare Welt des Fußballs wurde darüber berichtet, glaube ich, dass halt jetzt die Fans da so negativ drauf gestimmt sind. Und das bringt den Verein mal vom Image her auch ein bisschen weg von diesem tristen, öden Dorfverein an der Stelle und ein bisschen, dass wir mal Aufmerksamkeit haben, was ich gut finde. Schlecht natürlich auch der Content, der Inhalt dahinter ist natürlich auch, ich sag mal, so ein bisschen semi-optimal und ausbaufähig. Wie du schon sagtest, Gunnar, die Person, die sich das ausgedacht hat, wird wahrscheinlich Marketing studiert haben, die wird mit Sicherheit auch viel da auf dem Kasten haben, alles gut. Aber es fehlt halt ein bisschen die Werte des Vereins, die Bindung zum Verein, so wirklich zu hinterfragen, bringt uns das jetzt weiter oder ist es einfach nur eine Marketingkampagne, die halt aufreißerisch ist? Und da bin ich halt auch halt der Meinung, das ist jetzt halt, es ist ganz lustig, es ist ein bisschen belächelnd, aber wir wollen ja kein Zweitverein sein auf lange Sicht, wenn ich auch halt die halt
Worte von Herrn Hahnkamm im Kopf habe, bis zum 100-jährigen Jubiläum will man ja angestandener Zweitligist sein.
Das schließt sich ja noch nicht aus.
Richtig. Also dann sollte man ja schon eine Fanbase haben, die auch primär den SVW supportet. Aber wiederum auch derzeit, deswegen der Artikel oder der Pressebericht, von dem Micha vorgelesen hat, ist dann nicht ganz so falsch. Derzeit natürlich, ich glaube auch wir drei haben ja auch einen Verein oder andere Vereine, die wir noch supporten, die wir auch in der ersten Bundesliga ganz gut finden, die auch die Farbe rot haben wie der SVW. Von daher müssen wir uns auch an die eigene Nase packen. Ist es ja gar nicht schlimm, dass man auch halt neben dem SVW noch andere Vereine hat. Ich glaube, man muss jetzt nicht verlangen, dass man nur vom SVW ein Fußballfan sein darf und alle anderen Vereine müssen Bums sein. Aber es ist halt einfach die Fanbase, der harte Kern, der eben halt trotzdem dann die 20 Leute, die nach Zwickau fahren oder die Leute, die halt immer ins Stadion kommen, die auch am Mittwoch nach Bornheim fahren, die fühlen sich halt sehr auf den Schlips getreten, was ich auch verstehen kann. Und bei solchen Kampagnen sollte man zuallererst an die denken, bevor man sowas riskiert, weil das kann auch schnell mal nach hinten losgehen. Und ich glaube, das hat der Verein auch so halb verstanden. Und wir werden halt gucken halt auf Zuschauerzahlen, ob die rückgängig sind, auf verkaufte Tickets, auf Dauerkarten etc. oder auf generell noch halt, was auf Social Media abgeht. Deswegen glaube ich, sind die noch da in der Beobachterrolle und evaluieren noch den Effekt dieser Kampagne. Und mal schauen, ob sie dann zur Rückrunde vielleicht nach der WM dann mit was Neuem herkommen. Lassen wir uns einfach überraschen.
Ja, ich denke, so ein grundsätzliches Missverständnis ist... Ich sag mal, die Kampagne, die richtet sich ja nicht an die Fans, die schon da sind.
Richtig.
Ja. Ich meine, der Adressat sind ja irgendwelche Leute.
Die du ins Stadion holen möchtest, die jetzt noch nicht gehen, weil sie halt samstags lieber halt ihren Bundesliga-Verein auf Sky gucken und halt nicht um 14 Uhr ins Stadion gehen.
Beispielsweise, ja. Und ich meine, das gibt ja so diesen klassischen Spruch, Wiesbaden ist keine Fußballstadt. Glaube ich nie so recht dran, weil hier sind genauso viele Leute Fußballfans wie woanders auch.
Halt nur von einem falschen Verein.
Sie sind halt bloß jetzt nicht Fan hier von ihrem lokalen Club oder so einem. Eher vom Regionalen.
Es also, gibt natürlich Wiesbaden, sondern wen. Das muss man ja auch unterscheiden. Ne?
Eintracht-Fans, es gibt genug Mainz-Fans, natürlich Bayern, Dortmund. Und ich meine, wir haben sie auch im Block. Ne? Und wir selbst sind ja hier auch die lebenden Beispiele, dass ich das ja nicht ausschließen muss. Als ich vor 15 Jahren anfing, regelmäßig zum SVW zu gehen, da war ich ja auch weit davon entfernt, ein Fan zu sein, sondern habe mir das halt erstmal angeschaut, weil ich halt neugierig war auf Zweitliga-Fußball hier in meiner Stadt. Ich meine, die paar Mal, als ich vorher auf dem Hallberg war, da war ich noch weit davon entfernt, da habe ich mir es halt auch nur mal angeguckt. Aber so, also ich meine, diese Karrieren, und davon gibt es sicherlich einige, die gibt's. Das ist ja realistisch, ne? Dass man tatsächlich schon sich vorher für Fußball interessiert und schon einen Verein hat und dann trotzdem dann gerne zum SVW in den Stadion geht. Von daher, wie gesagt, kann ich so den Ansatz verstehen, aber jetzt kommt der Micha. Zieht schon ganz leicht verzerrtes Gesicht.
Also ich rechne es mir erstmal hoch an, dass ich euch habe ausreden lassen. Am Ende hast du ein bisschen doch meiner Meinung nach die Kurve bekommen. Aber zu sagen, bei der diese Marketing-Kollegin alles gut. Klar hatte ich irgendwas gelernt und aber also wie gesagt, die Kampagne kann gedacht sein, für wen auch immer. Wahrgenommen wird sie erstmal von den Fans und von Leuten, die an dem Plakat vorbeigehen laufen. Weil ich mir ein Plakat angucke mit einem beschissenen oder flotten Spruch, gehe ich deshalb nicht ins Stadion. So, Punkt 1. Im Endeffekt ist es so, meiner Meinung nach machst du damit in der Fanszene mehr kaputt, als dass du potenziell vielleicht dazu holst. Und das große Problem, das wir hier haben mitunter, ist, dass wir dadurch, dass es eben eine eher kleine Fanszene ist, dass der Verein hat ja so ein bisschen Schwierigkeiten, ernst genommen zu werden. Ernst genommen, was Profifußball angeht. Weil eben 2000 Fans kommen, wenn nicht 2000 aus Essen mitkommen oder Pokalspiel ist. Viele kommen sonst halt nicht. Und warum? Viele wurden halt auch vergrault, weil lange Anstehzeiten, unattraktiver Fußball mitunter. So, meiner Meinung nach macht der Verein einen großen Fehler seit Jahren. Er macht zu wenig für die Fans. Ja, er hat sich am Anfang hat er den Fehler gemacht. Gut, da waren auch andere Verantwortliche, sich nicht in der Stadt zu verwurzeln, in die er gekommen ist, aus Taunusstein. Ja, da hat man irgendwie gedacht, man ist jetzt zweite Liga, macht das die nächsten 10, 15 Jahre und die Leute kommen schon. So, sage ich jetzt einfach mal grob. Mit dieser Kampagne, man merkt ja ganz klar, die negative Wirkung, die hatte bei dem, zumindest in meinem Umkreis, ja, keine Ahnung, wie die Sponsoren das dann sehen. Aber die wurde ja angepasst. Das hat man ja ganz klar gesehen, wie du sagst, mit dem, ich meine, allein zu sagen, man will der beste Zweitfan sein. Klar, wer mich kennt, weiß, dass ich auch Bayern-Fan bin, aber bei mir gibt es da keine Reihenfolge. Das, ich bin ja, keine Ahnung, wenn ich im Jahr bei 25 Spielen bin im Stadion, sind es 23 vom SVW in Wiesbaden. Wer ist denn dann mein Erstverein? So. Und ja, ich meine, die haben das ja dann angepasst mit erste Liebe oder Zweitverein gemeinsam im W-Verein. Wenn sie damit angefangen hätten und dieses Scheiß mit beste Zweitverein weggelassen hätten, klar, die wollen ja irgend so ein, ja, dass du in den Medien bist und provozierst, was weiß ich. Das kriegst du nur mit so einer Aussage. Aber wenn du nur sagst, erste Liebe oder Zweitverein gemeinsam im W-Verein, von mir aus, da wäre, glaube ich, der Aufschrei kleiner gewesen. Ja. Oder unsere Fans spielen bei uns niemals die zweite Geige. Ja, gut. Würde ich gerne mal dann in die Tat umgesetzt sehen, ja, dass man das Stadion verschönern durfte. Das war ja so eine gute Aktion, ein Schritt in die richtige Richtung und so. Und aber warum organisiert man denn nicht mal auch, keine Ahnung, klar, die Fanszene organisiert sich selbst mit Fahrten und so weiter, aber man kann da doch irgendwas machen, dass da eine stärkere Bindung ist, ja. Also das funktioniert bei anderen Vereinen auch. Ja, wir sind nicht dieser Traditionsverein. Aber da gab es ja noch dieses Ding mit vom Hallberg bis zum Rhein, einfach nur Liebe für unseren Verein mit dem alten SVW in Taunusstein-Logo dann noch mit dabei.
Das richtig, war genau.
Sehr, ja. Sehr geil.
Warte mal. Also das war schon sehr auffällig. Also für mich hat sich das halt angefühlt wie, jetzt müssen wir uns aber echt mal beim harten Kern anbiedern, weil ansonsten siehst du in der Außenkommunikation seit 15 Jahren nicht ein einziges Mal irgendwo das Vereinslogo, also nicht das Verein, das Logo des SVWW, das der GmbH oder der Fußballabteilung, sondern halt das Muttervereins, das siehst du nie.
Ja, und dann legen sie irgendwann so einen Spruch dahinterher, offene Beziehung oder Monogamie, wir sind für alles zu haben. Also da frage ich mich dann schon auch, was die da zwischendurch da sich reinziehen.
Du siehst ja auch den FC Bayern und den SVW, du hast ja auch zwei.
Ja, aber wie gesagt, ich habe da keine, klar, ich war, ich komme ja aus Wehen und bin auch früher auf dem Hallberg gegangen, aber das haben meine Eltern entschieden damals mit dem Haus in Wehen, nicht ich. Aber gut, dass ich hochgegangen bin schon, habe ich entschieden. Aber im Endeffekt ist es ja dieses ganze Rumgewürge dann. Also erstmal war dieses Ding, die haben da wieder nicht nachgedacht, haben sich irgendwas ausgedacht in ihren Stübchen und dachten, ah ja, damit provozieren wir und was weiß ich. Ja, und vergrault die Fanszene. Das gab es schon mal, ja, da habe ich meinen Job verloren. Da gab es ähnliche Proteste, das können die entscheiden, gell? Nicht das Problem. Aber du agierst halt gegen die Fanszene, ja? So wie sie mich aus der Fanszene eben, war ja das Ding, wurde vorgeschlagen von der Szene. So, und dann machen sie dann keine offene Beziehung, dann machen sie Schluss, ja? Und dann ist klar, dass die Fanszene das dann eben, ja, haben sie unterschätzt. Ja, will ich jetzt auch nicht zu hoch hängen. Wie gesagt, können sie alles entscheiden und was weiß ich, warum. Aber aus dem Nichts so eine Kampagne da vom Zaun zu brechen, die wird doch gar nicht wahrgenommen. Ich habe mich mit Leuten unterhalten, die mit dem Verein nichts zu tun haben, die aber hier wohnen in der Nähe, nehmen die Kampagne ja gar nicht wahr, weil sie es nicht interessiert. Die Leute kommen, wie gesagt, wenn sie im Stadion ein gutes Erlebnis haben. Ja, dass das Ding jetzt mal geflassert ist und dir deine Hose und Schuhe nicht einsaust, wenn es regnet, ist ja schon mal gut. Ja, wenn du nicht ewig auf dein Getränk und auf dein Essen warten musst, ist gut.
Aber da müssen sie erstmal hinkommen.
Ja, wie gesagt, aber das sind halt die Sachen, klar, diese neue Tribüne ist gut, ja, bist du auch ein bisschen besser geschützt und alles, das Stadion ist ja gut erreichbar, im Endeffekt kommen die Leute aber nur, wenn dann da auch, wenn das Erlebnis stimmt, ja, es gibt dann Leute wie du oder andere, die bleiben beim Verein hängen und genauso gibt es aber auch Leute, die sagen irgendwann, ja, das stört mich schon eh oder da habe ich jetzt keine Zeit mehr und dann kommen sie nicht mehr. Das hat aber jeder Verein. So, und es gibt halt einfach Vereine und Fanszenen, da haben sie mehr. Und das ist diese Kampagne, das ist einfach das große Problem. Die Fans, für die der Verein sehr wichtig ist, ja, die auswärts fahren, die Choreos machen, die da mit dem Herz, vollen Herz dabei sind, für die ist es ein Tritt in den Arsch mal mindestens. Und das muss ich als Verein, wenn da irgendeiner noch auch in die Richtung mal ansatzweise denken würde, das muss denen klar sein. Und entweder ist es ihnen scheißegal gewesen und haben gesagt, wir machen das trotzdem, oder sie denken halt nicht richtig nach. So. Und das kann es halt nicht sein, weil das immer wieder passiert. Ja, da gibt's genug Aktionen, wo du dich drüber aufregen kannst und wo du denkst so, ja, deshalb bist du halt auch da, wo du bist mit 810 Dauerkarten, die du verkauft hast.
Ja, da gibt's dann zwischendurch mal Fusionsgespräche mit dem SV Wiesbaden oder irgendwann schreiben sie mal nur Wiesbaden aufs Trikot statt Wien.
Grauenhaft.
Ja, also ich meine, ich bin ja selbst Wiesbadener, aber deswegen muss man seine Wurzeln
Kierberger.
Ja nicht. Bitte?
Bist Kierberger.
Ich bin hier geboren.
Bist du in Kierberg aufgewachsen?
Jetzt.
Also.
Worauf willst du hinaus?
Nur, dass du auf dem Kierberg aufgewachsen bist.
Es kommt hier der A. Bergener oder irgendwas.
Nee, ich bin in Niedernhausen groß geworden.
Aha, auch außerhalb der Stadtgrenzen. Wo jetzt?
Ich sag aber nicht, dass ich Wiesbadener bin.
Also dein Punkt war?
Mein Punkt war, das muss ich mal überlegen, was war mein Punkt?
Die Wurzeln.
Genau. Ich meine, sie haben sich ja schon, wie du schon sagst, damals mit dem Umzug, das war ja eh schon heiß diskutiert in der damaligen Fanszene und hat ja auch schon zu Problemen geführt. Und dann haben sie es halt nie geschafft, sich so richtig zu etablieren. Ja,
gut, es hat dazu geführt, dass die damalige Fanszene weggegangen ist.
Viele Jahre hat man es halt versucht, irgendwie hier als Wiesbadener Verein wahrgenommen zu werden. Das hat nie so richtig hingehauen. Gleichzeitig hat man sich von seiner kleinen Taunussteiner Base sozusagen entfernt, jetzt hängt man irgendwo dazwischen und hat ja mehr oder weniger nichts
davon. Wir hatten ja eine Ultragruppe mit den Psychopathen 99.
Ja gut, die haben sich damals
zwei älteste Hessens nach den UF 97, die haben sich damals komplett halt davon losgelöst. Micha und ich kennen die Mitbegründer sogar.
Ja, ja, klar. Nee, das ist auch, ich war dann auch, dadurch, dass ich ja auch den Aufstieg und alles da miterlebt habe und schon früh, da wieder die alle kenne, ich war einer von denen, obwohl ich aus Wien komme, ich habe gesagt, okay, ich verstehe das schon. Ja, dass man das eben macht. Und bei denen war ja dann das Stopp, wo dann das Wiesbaden mit aufgenommen wurde in den Vereinsnamen. Ne?
Dass sie in Wiesbaden spielen.
Dass sie in Wiesbaden spielen, war, glaube ich, nicht das Schlimmste, aber das, ja?
Naja,
das war schon. Aber die Umbenennung in Wien Wiesbaden, das war ja noch
mindestens
genauso schlimm. Und ich habe es aber auch, ich habe es eben anders gesehen und auch verstanden. Deshalb bin ich den Weg hier auch mitgegangen. Ja, aber ich habe halt auch gesagt, sobald das Wehen verschwindet vom Trikot, vom Vereinsnamen, wie auch immer, bin ich raus.
Safe.
Ist zum Glück jetzt noch nicht so gekommen, dass ich das hätte umsetzen müssen in die Tat. aber und wie du sagst, das hätte man wunderbar nutzen können. Gut, wie gesagt, die Fehler, die damals gemacht worden sind, die kriegst du jetzt nur schwer korrigiert. Sie haben ja auch ein paar gute Sachen gemacht, wie gesagt. Aber dann hast du halt immer wieder solche Sachen, wo ich da denk so, also was, klar gibt's auch Leute, die Kampagne gut finden, ja, weil sie sagen, ja, das ist mein Zweitverein, wie gesagt, aber es ist doch egal, ob ich noch zur Eintracht gehe oder mir die Bremen im Fernsehen angucke, was spielt das denn für eine Rolle? Die sagen ja auch nicht, egal, ob du Mann oder Frau bist, weiß oder schwarz, schwul oder nicht, das sagt doch auch keiner, weil es halt normal ist. Was spielt das denn für eine Rolle? Also, ich kann den Ansatz verstehen, aber das kommt doch gar nicht bei den Leuten an, bei denen es ankommen müsste, meiner Meinung nach. Vielleicht können mir ihre Analysen da widersprechen, keine Ahnung, aber du richtest meiner Meinung nach mehr Schaden oder hast damit mehr Schaden angerichtet, als dass es für irgendwas gut ist. Und wie gesagt, die sollen lieber gucken, dass der Stadionbetrieb läuft, dass sie der Fanszene gegenüber etwas offener stehen. Ja.
Das wäre für mich ja sowieso ein zentraler Punkt.
Ja, und dann entwickelt sich das automatisch, auch ohne Kampagne. Ja, dann sollen sie lieber das Geld, das in die Kampagne stecken, irgendeinen stadionnahen Ort, wo man hingehen kann und was trinken kann. So. Oder irgend sowas. Dass das ganze Erlebnis, Stadionbesuch etwas runder macht und schöner macht und nicht eine halbe Stunde nach dem Spiel die Fans rauskehren, weil sie das Stadion zumachen wollen und so ein Scheiß.
Ja, aber wie gesagt, nochmal, das setzt ja voraus, dass die Leute überhaupt erstmal ins Stadion kommen.
Ja. Es kommen auch Leute ins Stadion und
man versucht ja jetzt überhaupt erstmal neue Leute dahin zu kriegen.
Das ist halt ein schmaler Grat schon
mit der Kampagne.
Fokussierung auf Wiesbaden
halt. Ja, das ist der Plan, ne?
Das ist halt, bin ich vollkommen sicher, sobald Wehen irgendwas im Verein verschwindet, bin ich auch weg. Deswegen ist ja dieser Fokussierung auf Wiesbaden, um dadurch auch die Wiesbadener anzocken, weil die halt geografisch näher zum Stadion wohnen, definitiv, finde ich halt auch schwierig. Es ist halt Schmargelgarten, ich finde es schwierig. Ich weiß nicht, wie viel diese Zweitfan-Kampagne in Wien und Taunusstein plakatiert worden ist. Da habe ich es jetzt noch nicht so häufig gesehen. Zum Beispiel auch, dass man da Taunusstein die Base außen vor lässt mit so Plakaten. Und so, ich habe es mir mal nachgeguckt, das sind so Kleinigkeiten, wie dass sie auf ihren eigenen Instagram-Posts vom Spieltags-Hashtag machen die immer WIE. Um sich selbst
das zu darstellen. Das habe ich auch schon seit Jahren kritisiert.
Oder auch halt der Kicker, Kicker-Tabelle steht Wiesbaden. Bei Sky steht Wiesbaden, wenn die halt die Tabellen bringen. Ja. Das ist halt, ich habe da auch schon sowohl an Sky halt mal geschrieben, dass entweder machen sie Wien-Wiesbaden oder nur Wien, aber nur Wiesbaden ist halt einfach schlichtweg falsch. Und ich frage es mich halt wirklich, warum auch so diese öffentlichen Anstalten und Sportberichterstatter da immer Wiesbaden sagen und nicht Wien.
Also ich sag mal, dass es in der überregionalen Wahrnehmung so passiert.
Aber es ist ja auch passiert vom Verein durch den eigenen Hashtag, wenn sie WIE nehmen.
Das kann halt auch fast sein, dass sie dazu gedrängt worden sind, dass sie einen dreistelligen
oder drei. Machst du SVW? Aber macht Kicker zum Beispiel auch nicht. Die machen in ihren Spieltags-Hashtag, schreiben die auch immer SVW rein.
Ah ja. Ja, du hast natürlich mit SVW, ist glaube ich Waldhof, oder?
Werder Bremen und Waldhof.
Ja, man hätte halt mein WEH gemacht.
Ja, WEH. Wie auch immer, aber es ist, du spielst in Wiesbaden. Wiesbaden ist das, was man bundesweit kennen sollte zumindest, oder?
Dann machst du halt Wien bundesweit bekannt.
Genau.
Das heißt halt ja auch Hoffenheim und nicht fucking Sinsheim. Gut, oder gesagt, Zutzenhausen oder was sie von Ortsteil von was auch immer sind.
Was da die Medien anschalten, warum
und Schalke machen und nicht Gelsenkirchen.
Aber
der Hashtag von Schalke ist ja auch S04 und nicht GEL für Gelsenkirchen. Also und von Hoffenheim ist es dann, glaube ich, TSG oder was auch immer. Die heißen ja auch wie sind nach einem kleinen Ortsteil benannt worden. Ja. Und man kennt das auch so. Und Hoffenheim kannte auch keinen Schein, bevor die aufgestiegen sind. Und jetzt kennt man es halt in der Bundesrepublik. Und genauso sollte es auch mit Wien funktionieren.
Sehe ich auch so. Ja, ist halt, wie gesagt.
Das hat man in den 90ern aber schon mal gehabt, ne? Als man Taunusstein mit in den Vereinsnamen aufgenommen hat.
Können sie auch meinetwegen machen. Können sie auch wegen Wien Taunusstein sich nennen. Sehr gerne.
So, aber ich meine, das ist ja eigentlich das Gleiche. Das wird aber von unseren Traditionalisten jetzt ja plötzlich hochgehalten. Ne? Wien Taunusstein. Was eigentlich auch, weiß nicht, wann kam das, 94 oder 95 kam das rein? Also das ist ja eigentlich, macht eigentlich auch keinen Sinn, ne? Das jetzt als die Traditionsnummer dann halt auszupacken, sich aber gegen Wiesbaden zu wehren, also das
weiß ja,
das ist aber das ist eigentlich eine andere Diskussion.
Was auch krass war, also ich meine, man sollte ja nie Facebook-Kommentare lesen.
Das stimmt.
Aber manchmal mache ich es aus Neugierde. Und als dieses Wien-Taunusstein-Logo in der Kampagne war, dann haben wir aber einige Wiesbaden auch los. Was ist das jetzt? Und so, ne? Kaste genauso. Aber wie gesagt, das Ding ist, ich find's gut, dass die Supremes oder unsere Ultras halt da das so durchziehen mit dem Stimmungsboykott. Und ja, bei uns gibt's nicht so viel Stimmung, aber ohne die gibt's halt fast keine. Und ich muss sagen, das erste Spiel, was war das erste Spiel nach dem Kampagnenstart? War das das erste Spiel war Dortmund, dann war Bayreuth. Weil da war es richtig geil in der Kurve. Da waren alle noch richtig angepisst, auch von der Kampagne. Jetzt mittlerweile ist ja so, ja, ist halt scheiße, aber das, warte mal, wen, Dortmund? Und das Osnabrück. Osnabrück oder Freiburg? Ich weiß nicht, wann die Kampagne gestartet haben. Auf jeden Fall, da war es richtig. Also das, als es dann diese 1926 rum war und man dann da losgelegt hat, das war richtig geil. Das war richtig gut. Das hat richtig Bock gemacht auch, da alles rauszulassen. Und dann die restlichen 75 Minuten oder was das dann noch waren, da echt gut Stimmung zu machen. Das war klar, da haben sie was erreicht sozusagen, aber eben, das ist wie ein Kind, das halt Aufmerksamkeit haben will und dann negative Aufmerksamkeit sucht. Kann man irgendwo verstehen, ist aber halt einfach nicht der richtige Weg. Und sollte man irgendwann dann mal gelernt haben.
Wo du das, den Stimmungsboykott gerade nochmal thematisierst, ich finde das schon sehr auffällig, dass wir ganz häufig die erste richtig gute Chance im Prinzip in dem Moment haben, wo der Support losgeht. Das ist mir jetzt schon mindestens bei 3 Spielen aufgefallen.
Könnt ihr jetzt nicht als Psychologe sagen, da könnte ein korrelativer Zusammenhang bestehen? Bin ich gar ein Kausaler, aber es, so funktioniert es halt.
Ja. Aber es, wie gesagt, also es ist gut. Jetzt gestern gab ganz am Anfang von Wurz gab es einen Abschluss irgendwie schon gleich nach 2 Minuten oder sowas. Aber dann war ja erstmal nix. Und dann wirklich in dem Moment, wo der Support einsetzt, irgendwie nach 19,5 Minuten, kommt dann, war dann die erste Chance, ich glaube, von Hollerbach oder was. Und kurz danach dann noch eine. Also das hat man schon bei einigen Spielen. Also irgendwann müsste der Verein dann vielleicht auch mal draufkommen, wenn wir die erste Viertelstunde auch wieder Support haben wollen und vielleicht auch ein paar Chancen, müssen sie sich irgendwie bewegen, ne? Mhm.
Ja. Ja. Also die Kampagne wurde am 16. August gestartet, dann war das erste Heimspiel, das gegen Osnabrück. Das haben wir ja dann dummerweise nicht gewonnen. Aber ja, das war das, wo es dann richtig gut war. Und da hatten wir ja auch, haben sie auch viele Chancen gehabt. Ja.
Gut. Also, was machen wir jetzt damit?
Das war die Hassrubrik.
Oh, das war die Hassrubrik, ja, geil. Ja. Unsere erste, was, so circa.
Also zumindest meine, bei euch war es
ja
so.
Halbstündige. Ne, mittlerweile nervt mich das halt auch sehr. Wie gesagt, anfangs, ich war eigentlich gar nicht so dagegen, aber ist dann halt so in dieser typischen Bräsigkeit, irgendwie macht man es dann halt kaputt. Ne? Man will dann plötzlich dann irgendwie so den Schritt auf die Fanszene zugehen und macht es damit nur noch schlimmer.
Mhm. Ich meine, wie gesagt, das, was sie am Ende da mitunter gepostet haben, das kannst du von mir aus posten, aber dieser ganze Kampagnennamen ist halt schon. Und dann vor allem auch dieser Widerspruch zu sagen, okay, wir sind Zweitverein, aber wir sind der beste Zweitverein.
Ja, ja.
Was genau definiert dich denn als besten Zweitverein, außer dass die keiner dich als so, wir ja, wollen das nicht als erstmal
erst Idee kann,
was macht gibt. Dich denn zum besten Verein dann auch, wo sie das zweit durchgestrichen haben? Ja. Dass sie jetzt die Preise wieder um 50 Cent gesenkt haben oder
ja. Ja.
Dass die ersten zwei
ja, keine ist, Stimmung ist. Ist, oder? Ist. Es gibt halt keinen Sinn, ja.
Gut, du kannst easy zum Halbzeitspiel kommen, aber.
Das ist richtig.
Was? Um das Thema vielleicht aber zu wechseln.
Überleitung.
Genau. Ja, Devin war gestern beim Halbzeitspiel und wie ist es ausgegangen? Wie viel hast du getroffen?
Ganz, ganz viele. Also ich habe das Tor ganz oft getroffen.
Mhm. Auch die Plane.
Die Plane habe ich ganz oft getroffen.
Der Ball war auch im Tor.
Der Ball war auch im Tor, das ist richtig. Ja, aber selbstverständlich auch, um den Übergang zu schaffen, habe ich mein SVW Taunusstein-Trikot dabei angezogen.
So,
wo auch schön hinten SVW Taunusstein mit dem Oldschool-Logo drauf war. Da werden
unter der Jacke nicht so gut gesehen.
Gedacht haben, was hat er da an? Ja, ganz lustig. Ich habe mich da letzte Woche beworben, weil ich mal wieder ins Stadion gehen konnte an der Stelle und habe mich sogar beworben und lustigerweise 2 Stunden nach meiner E-Mail hat der Verein auf Social Media gepostet, bewirb dich fürs Halbzeitspiel gegen Rot-Weiß Essen. Ich so, okay. Also ich habe mich beworben, bevor der Aufruf von denen kam.
Vielleicht war das der Grund für den Aufruf.
Ich dachte also auch, wahrscheinlich hat irgendwer gedacht, oh stimmt, wir haben wieder Heimspiel, da hat sich schon der erste beworben, lass uns das mal posten.
Ja, oder sie haben gesehen, oh je, das ist einer vom Podcast. Den
Scheiße.
Wir brauchen noch ein paar mehr.
Wir brauchen noch ein paar Alternativen. Ja, da kamen leider nur noch 2 dazu.
Ja, auf Thema, es war ja halt bewegte Woche. 2/3 dieses Podcasts hatte in der letzten Woche Geburtstag gehabt, muss man an der Stelle auch sagen. Und das war meine Begründung, wo ich sagte, hey Jungs, ich habe einen Tag vorher Geburtstag. Ich würde gerne als Geschenk an mich selbst da mitmachen und das ganze Wochenende mit einem Heimsieg abzurunden etc. etc. Das war meine Begründung, warum ich gerne mitmachen wollte. Und hat an sich funktioniert dann. Ich habe dann von Frau Lords die E-Mail bekommen, dass ich dabei bin. Und wie gesagt, hab so gedacht, okay, wir haben jetzt, ich sollte in der 40. Minute oder um 14.40 Uhr dann da sein am Treffpunkt, unter der halt Nordwest, unter dem Nordwestkreuz da, unter dem roten Funktionsgebäude.
Nordwestkreuz. Ja. Die A66 auf die A5 trifft.
Ihr wisst, was ich meine. Und hab gedacht, okay, wir haben jetzt 14.37 Uhr, gehe ich mal los. Um 14.37 war ich unter dem roten Gebäude. Also ich habe nicht mal eine Minute gebraucht.
Das solltest du nach 15 Jahren Britta Arena eigentlich
wissen. Ja, ich wusste nicht, wie viel Verkehr noch ist, aber nicht Spaß. Aber war ganz gut. Und dann, ja, habe ich da mitgemacht und habe auch, war mal ganz cool, auf dem Rasen so zu laufen, wo sonst da die Profis spielen während eines Spiels vor, ja, zumindest von Gästeseite voll im Haus. Und ja, es war halt noch ein, ich glaube, 12-Jähriger oder 10-Jähriger, kleiner Junge dabei und eine, ja, etwas, ich glaube halt, ja, ältere Dame, um es mal so zu formulieren, die jetzt aus dem Fußballalter raus ist. Und da konnte man vorher nicht den Favoriten identifizieren. Und ich durfte anfangen, weil die Dame wollte als Letzte und dann der kleine Junge wurde unbedingt als Zweiter und mir war es Bums und dann habe ich halt angefangen. Und ja, habe dann gemerkt, okay, das sind doch, 11 Meter sind doch nicht so kurz und habe dann ein bisschen zu weit unten angesetzt, habe immer die Plane getroffen, aber jeweils knapp unterm unteren Loch, also unten rechts habe ich probiert, war immer knapp drunter. Der Ball war zwar mal so gut, dass er im Pfosten gelandet ist im Tor, aber ich habe keinen Instor boxiert und der kleine Junge, der 12 Jahre alt war, hat halt 2 Dinger in den Giebel reingeschweißt.
So.
Von daher habe ich das, war ich Sieger der Herzen, aber eben nicht Sieger des Halbzeitspiels, aber habe trotzdem ein Mannschaftsposter und ein SVW-Notizbuch bekommen, was echt ganz cool war als Trostpreis.
Und den Heimsieg.
und den Heimsieg. Und wenn ich mir gerade die Wahl gehabt hätte, Halbzeitspiel verlieren, dafür Heimsieg holen, hätte ich mich immer für den Heimsieg entschieden natürlich. Und jetzt kann ich zwar, muss ich zwar, wenn ich bei Edeka einkaufen gehe, selber noch zahlen, aber habe einen wunderbaren SVW-Notizblock und das Erlebnis war ein unfassbar tolles. Und das ist das, was zählt.
Ja, ich glaube, da schneide ich wieder raus, das war zu lang.
Ich würde sagen, liebe Hörer, bewirbt euch beim Edeka-Halbzeit-Gewinnspiel, das lohnt sich.
Ja? Ja, ich fand übrigens schön, irgendwie so die erste Ecke, wo du gerade so Edeka erwähnst, da sind ja so diese kleinen dreieckigen Toblerone-Werbebinger. Ja, diese Toblerone-förmigen Teile, die da irgendwie auch so bis relativ nah an die Ecke dann da ranliegen. Und ich glaube dann, wer war es dann? Der da zur ersten Ecke?
Das ist der Brooklyn.
Genau, hat die erstmal dann mit Schwung weggekickt, irgendwie, dass da diese.
Das ist auch saudämlich, dass du die Ecke nicht richtig ausführen kannst, weil da irgend so dumme Aufsteller stehen.
Ja, das war in jedem Stadion so, sehe ich ganz.
Ja, genau, also es ist kein, nichts bei uns, aber
vielleicht machen sie das aber extra, weil dann siehst du es halt nochmal extra in Großaufnahmen.
Ah. Wie geil, lieber schlechte Presse, Haken, das so mit Wiederhaken dann so.
Ja.
Sonst am Schutzen festmacht.
Ja.
Ja, dann muss ich mich irgendwann auch nochmal bewerben.
Stimmt, du fehlst noch, oder? Micha von der Reihe. Zwei Drittel des Podcasts haben da jetzt schon mitgemacht und nicht gewonnen, jetzt fehlst nur noch du.
Ja gut, Micha hat vor Jahren schon mal, das war damals noch ein anderes Halbzeitspiel.
Das war viel schwieriger. Das
total realistische Spiel von Mittelpunkt ins Tor treffen, ohne dass der Ball aufdotzt.
Ja, das war klar.
Ich habe auch vor vielen Jahren ja auch schon mal, damals war es Elfer gegeneinander. Irgendwie und dann.
Aber ich hatte ja da noch eine ganz andere Aufgabe.
Da wollten wir zusammen eigentlich hingehen damals, Micha, ne?
Was denn?
Zu diesem, mit dem Elferschießen dieses Halbzeitspiel.
Wie lange ist das? Nee, wir wollten das,
wir wollten zusammen
das Torwandschießen jetzt auch zusammen machen.
Das auch,
und ja. Da wurde ja das dann immer wieder einmal von Alex Gunkel verschoben und einmal von dir, weil du nicht da warst. Und dann habt ihr einen Termin gefunden, wo ich schon nicht konnte.
Gegen und, Kaiserslautern, geiles Heim.
Ja, da wo ich schon im Urlaub war. Und bei mir war es ja so, das war ja damals mein, Junggesellenabschied. Und das hatte der CJ ja organisiert. Und da hatte ich ja dann noch zusätzlich neben der Teilnahme am Halbzeitspiel die Aufgabe, ich glaube, das war das Christian und ich, dass wir uns, wir sollten uns, weiß ich, also, wir haben, glaube ich, einen Lippenstift mitbekommen und sollten dann Lippenstiftabdrücke auf unserem Körper sammeln. Sowas, was jetzt auch noch besser ankäme zur jetzigen Zeit. Wir haben uns halt darauf geeinigt, dass er gar nichts macht und ich mir einen besorge und ich dann 1-0 gewinne, damit wir ansonsten in Ruhe das Spiel gucken können und nicht wie zwei Idioten durch das Stadion laufen. Aber ja, es ist jetzt, glaube ich, auch schon 10 Jahre her, von daher. Ja, montags gegen Oldenburg vielleicht dann. Schick ich mal. Schlechter als ihr kann ich jetzt auch nicht abschneiden. Außer ich lege mich noch auf die Fresse oder so.
Das stimmt.
Oder ich schieße halt so schön Richtung Eckfahne.
Übers Dach?
Ja.
Wenn das aus
ich mache Lattenschießen, wieder egal.
Vom Elfmeterpunkt übers Dach schießen, das.
Nein, also um Gottes Willen, wie du sagst, auf dem Rasen stehen ist schon ganz cool. Das Erlebnis hatte ich ja schon. Aber ja. Nee, es ist dann schon was anderes, wenn man da steht, wie wenn man es einfach aus dem Block sieht.
Ja. Okay, zum Abschluss haben wir noch ein Thema. Und zwar Trikot-Battle-Plakate. Das hat ja in vielen Stadien, zumindest mal europaweit, ich weiß nicht, ob es ein weltweites Phänomen ist, aber in den letzten Jahren ja extrem zugenommen, dass Fans oder Väter von jungen Fans vorher Plakate basteln, XY, bitte schenk mir dein Trikot oder ähnliches und das sehr offensiv oder noch nicht mal mehr mit bitte gib mir dein Trikot oder keine Ahnung. Und mittlerweile, ja, man sich als Spieler da einem ganzen Schilderwald entgegensieht und jetzt so seit einiger Zeit gibt's dann so die ersten Vereine, die das jetzt dann mal offiziell ja, sich verbieten. Ich glaube, Ajax Amsterdam war, glaube ich, so eine der ersten, die gesagt haben, Leute, das wollen wir hier nicht mehr. Und jetzt kürzlich auch Darmstadt 98 hat auch einen entsprechenden offenen Brief geschrieben und auch sehr gut da formuliert, weil ich meine, das ist dann, also wenn es tatsächlich dann, was weiß ich, der junge oder jugendliche Fan dann irgendwie ein Trikot bekommt, ist die eine Sache. Wenn dann aber das so erbettelte Trikot dann irgendwie, weiß nicht, einen Tag später dann irgendwie schon auf eBay zu finden ist, dann ist ganz klar, ich sag mal, die Idee ja schon ad absurdum geführt. Und ja, das Machen, glaube ich, ja mittlerweile auch noch ein paar andere Vereine, dass sie das nicht mehr wollen. Bei uns war es, glaube ich, bisher kein so ein großes Thema. Oder habt ihr das schon mal wahrgenommen, dass, dass bei uns irgendwie Battle-Plakate sind? Oder macht der Toni macht das verbal, oder?
Der Toni klärt es, glaube ich, vorm Spiel.
Ja.
Nee, ich habe tatsächlich, als ich, ich hatte ja mal diese VIP-Karten gewonnen gegen Bayreuth beim Gewinnspiel. Und da saß ich dann ja auch erst halbzeit schön in der Sonne Haupttribüne Mitte so, und da, das war unweit des Spielertunnels. Und da war es dann gerade auch nach dem Spiel, dass dann da diese, das war geilste, war so ein Junge, der da, der hatte wirklich so einen Zettel. Und dann kam die Bayreuther Spieler und dann hat er immer geguckt, welche Nummer der hat, dann hat er auf den Zettel geguckt und dann hat er ihn mit Vornamen angerufen, angesprochen, Philipp, kennst du den Trigo? Dann hat er gesagt, nee, nee, dann hat er den nächsten geguckt, wer kommt. Also der kannte die überhaupt nicht und hat ihn aber mit Vornamen angesprochen, weil er auf dem Zettel geguckt hat, und das hat auch so eine, das ist genau diese Aktion halt nur ohne Schild, wo ich so denke, ey, lass doch mal die Leute in Ruhe, ja. Wenn du überhaupt keinen Bezug zu dem hast, klar, wenn du einfach nur da stehst, passiert nichts, aber dieses Betteln und ich weiß nicht, so will ich meine, erziehe ich meinen Sohn nicht, aber ansonsten kriegst du es tatsächlich nicht so viel mit bei uns, ja.
Ja. Ich finde auch da Punkt Kirche im Dorf, ich finde, ich kann beide Seiten verstehen. Wenn es Überhand annimmt, kann man mal sowas einführen, aber ich finde, jetzt komplett zu sagen, es wird jemand mehr ein Trikot eines Spielers von uns als Zuschauer kriegen, finde ich halt auch schade. Ich meine, es ist immer so als Goodie, dass mal ab und zu mal Spieler hochgehen, ein, zwei, die Trikots an Fans geben oder so. Das ist doch okay, das ist doch auch cool.
Ja, ja, aber es geht ja, also ich meine, dass du vorm Spiel, du setzt dich zu Hause hin, besorgst dir einen großen Pappkarton oder eine Papptafel, irgendwie schreibst dann dahin, trägst diese Papptafel dann ins Stadion, stellst dich irgendwo dann an den sichtbar hin irgendwie, liebe XY, schenk mir dein Trikot. Also an sich,
ich find's okay.
Du findest das okay?
Ja, natürlich. Warum? Ob du da jetzt schreibst, hier, auf geht's Forza, oder schreibst ein Plakat, ob du das Trikot haben kannst, was ist denn daran verwerflich?
Also ich finde das schon sehr übergriffig.
Also wenn du sagst,
ich steh da auch nicht bei dir vor der Tür und sag, Devin, schenk mir deinen Pulli oder sowas.
Aber du bist nicht vor der Tür, das ist ja nicht deren Wohnzimmer, wo die da Hausrecht haben oder so, sondern einfach.
Naja, schon ein bisschen.
Ja, die Spieler jetzt nicht. Aber die Spieler spielen ja da, und die Fans sind ja jetzt nicht, dass die auf die zugelaufen kommen, sondern sind in der Tribüne und halt auf ihren Rängen und halten da das Plakat einfach hoch. Das ist, was denn daran, das Plakat zu schreiben und hochzuhalten, was denn daran verwerflich? Also ganz im Ernst.
Verwerflich nicht.
Oder aber negativ, aber die Spieler müssen es doch nicht machen. Und diese Plakate hochzuhalten, nee. Ob da jetzt draufsteht, Forza SVW oder Forza Verein XY oder hier, keine Ahnung, nur schwarz-gelb oder halt rot in all unseren Farben. Ja,
man
oder
kann doch auch Air Baron draufschreiben.
Wie, was?
Air Baron zum Beispiel. Oder
Air Baron, genau.
Ich schreibe drauf, Biake, kriege ich dein Trainingsleibchen von letztem Jahr, das du nicht mehr brauchst.
Genau.
Ob er das dann versteht, weiß ich nicht. Aber das wäre okay. Zum Beispiel die Chance höher.
Ja, aber es ist auch okay.
Timon, schenkt mir deine Schiebenschoner.
Ja. Ja. Ist ja okay. Draufschreiben können sie es doch. Also
natürlich können sie es.
Mein Gott, klar, es ist nicht gesetzlich verboten. Keiner wird dich dafür verhaften. Aber
findest du es moralisch peinlich? Nein. Also,
okay. Also ich schon.
Also ich bin auch jemand, der sich über ein Krankenrisiko sehr freuen würde. Ich würde das niemandem verkaufen.
Ja.
Deswegen bin ich solche, klar, wenn du es jetzt machst, weil du das, wenn du jetzt eben
genau, der kleinen Sohn die Art und Weise
instrumentalisierst, dass der, weil er ein kleiner Junge ist, das Trikot bekommt und du dann als Vater damit Kohle machst, weil du es auf eBay stellst, das was anderes.
Geht gar nicht.
Das geht no-go.
Das brauchen wir gar nicht
drüber. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber generell, dass Spieler ihre Trikots gar nicht mehr rausgeben, finde ich halt auch schade.
Auch das ist ja nicht der Punkt, aber dass du dich hier halt hinstellst, du hast vorbereitet, du läufst dann mit diesem Plakat, was weiß ich, fährst mit der U-Bahn oder mit dem Bus zum Stadion irgendwie, trägst dieses ganze Ding 2 Stunden lang dahin, nur um deinen großen Moment zu haben und sagen, gib mir. Häufig steht ja nicht mal bitte drauf.
Ja, okay, aber
also
über so Plakat, wenn ich jetzt Spieler spielen oder steht drauf hier, Devin, bitte schenk mir dein Tischtennis-Trikot des TV Hausen über A. Da würde ich mich geehrt fühlen. Ne? Würde ich cool finden.
Ist nicht ganz die gleiche Situation.
Ich weiß, aber das ist halt, also wenn schon.
Würdest du es machen, würdest du dann neues bestellen?
Kommt auf die Situation an. Aber ich würde es nicht kategorisch ausschließen.
Nein, aber ich verstehe Gunnars Punkt. Generell ist ja so, dass man, wenn man mit seinem Sohn oder seiner Tochter dahin fährt, dass man denkt, okay, wir gehen erstmal zum Fußball und hoffen, dass sie gewinnen. Und nicht, wir halten da ein Ding hin in der Hoffnung, dass wir das Trikot kriegen. Aber klar, wenn man weiß, dass das funktioniert, machen es halt. Und je mehr es machen, desto schwieriger wird es halt. Ich denke halt, dass die Spieler das hauptsächlich machen bei Leuten, die sie irgendwie kennen. Ja. Ich habe noch einen, ich habe gerade den Artikel von Hessenschau gelesen, kurz noch, da gibt es noch zwei Aussagen von Kauczynski, die ich ganz gut fand.
Ja, hau raus.
Zum einen Hessen-Pokal am Mittwoch. Erstmal Bretagne, der ja jetzt die zweite Gelbe bekommen hat wegen Trikot ausziehen, wo wir drüber gesprochen haben. Beim ersten Mal habe ich noch gedacht, okay, der Überschwang der Gefühle und ein neues Umfeld, da kann man ein Torrück mal feiern. Aber jetzt ist es gut. Jetzt werden die Strafen höher. Da wird er einen kleinen Aufschlag zahlen müssen.
Das heißt, es gab beim ersten Mal auch schon einen? Ja, gibt es für jede gelbe Karte?
Also ich kann ja aus Strafenkatalog für also gelbe und rote Karten wegen Unsportlichkeiten, das ist es laut Regelwerk, eine Unsportlichkeit.
Meckern.
Also wenn du wegen halt Meckern, Beleidigung, Ball wegschlagen oder halt, der gestern auch halt ein Essen bekommen wegen Ball halt nicht hergeben oder Ball halt wegwerfen. Karten wegen Doofheit einfach mal, die kosten.
Genau, also wenn du einen Kopfschuss machst, also sprich...
Blattrote Karten wegen Tätigkeit oder so, das ist richtigen Verein. Aber auch gelbe Karten wegen Doofheit.
Von daher wage ich jetzt mal zu bezweifeln, dass er es so schnell nochmal macht. Aber okay, und dann wegen dem Hessen-Pokal, das nehmen wir ernst, so Kauczynski, der ankündigte, die bestmögliche Mannschaft aufstellen zu wollen. Und dann, geiler Satz, es ist wichtig, dem DFB-Pokal so nahe wie möglich zu kommen.
Ja. nicht rein, nur nah.
Also erstmal, klar, erstmal muss man dem DFB-Pokal jetzt näher kommen.
Ja.
Wenn er im Endeffekt in den ersten vier landet, ist ja dann auch egal, aber ja. Nee, er hat ja manchmal so Sätze, ich habe ja auch einen Satz vor der Saison, der mich so aufgeregt hat, von wegen,
die
Teams anderen haben sich verstärkt, wir gehen diesen
Weg nicht mit.
Im Nachhinein, gut, mir scheißegal, Nachhinein ist ja scheißegal, wenn es dann so läuft, aber so, ja, je nachdem, ein bisschen unglücklich manchmal, was da so.
Man weiß natürlich auch nicht, wie es dann manchmal auch vielleicht auch verkürzt wird, ne? Um das Zitat dann halt reinzupressen.
Genau. Von daher, bringt er jetzt grundsätzlich keine blöden Zitate.
Cool. Okay. Habt ihr noch was zum Abschluss?
Meine Quizfrage.
Eine Quizfrage, okay.
Weiß nicht, wer die Magenta Sport Zusammenfassung gesehen hat des ersten Spiels, weiß das jetzt, wenn er gut zugehört hat. Aber das bezieht sich auf meine Saisonspendenwette. Wir haben ja auch halt, jeder hat ja die Saisonspende, wo jeder halt einen Wetteinsatz gibt für Ereignis XY. Das Ding ist, wir stehen ganz gut da, aber ich muss bisher noch nicht zu eins sein, weil meine Saisonwette war ja, ich zahle für jeden Heimsieg zu null, für jeden Sieg zu null, 5 €. Es gab noch keinen Sieg zu null.
Ja.
Da wir generell in dieser ganzen Saison noch nicht einmal gegentorfrei geblieben sind. Wir haben nach 10 Spielen erst 12 Gegentore. Wir haben immer 1 kassiert und 2x2 gegen Ingolstadt. Gegen Ingolstadt und Saarbrücken, das ist nicht die Frage. Ansonsten haben wir immer exakt ein Gegentor kassiert. Jetzt die Quizfrage.
Warte, müssen wir noch kurz einschieben. Schlimmer ist ja noch für Sportskamerad Mockenhaupt, der ja auch mitmacht bei unserer Saisonspende. Und sein Ansatz war ja nicht mal für jeden Sieg ohne Gegentor, sondern für jedes Spiel ohne Gegentor möchte er was spenden.
Eine wunderbare Überleitung. Ja. Nämlich, seit wie vielen Spielen saisonübergreifend ist der SVW in Wiesbaden nicht gegentorlos?
Ja, ich kann
es nicht. Wann haben wir das letzte Mal zu null gespielt, vor wie vielen Spielen?
Das wurde nämlich auch gesagt in der Magenta Sport Zusammenfassung.
Steht auch heute in der Wehenschau, im Spielbericht im Stehblock.
Ja?
Ja.
Dann lass mal Micha den Vorrang.
Also, gut. Also, wenn es jetzt 10 Spiele waren, plus, also geht ja nur Liga jetzt. Ja.
Liga übergreifend, genau.
Dann ist die Frage, wann haben wir in der letzten Saison das letzte Mal zu null gespielt?
Ich kann dir den Tag genau sagen.
Ja, aus dem Kopf. Ich muss jetzt raten. Raten ist blöd. Von daher.
Sag mal eine Zahl. Seit wie vielen Spielen sind wir nicht mehr gegentorlos?
Ja, muss ja dann mehr wie 11 sein, wenn es so.
Korrekt.
Dann würde ich sagen, ist eine 2 vorne?
Den Tipp gebe ich dir nicht.
Naja, dann sage ich 18.
18. Dann Gunnar, löse auf.
16.
Richtig, 16.
Ja, ja nicht. Weißt du, was das letzte Spiel war, wo wir zu 0 gewonnen haben? Oder zu 0 gespielt?
Heimspiel?
Nein.
Auswärtsspiel? Ja.
Meppen.
Richtig. 1. April.
Bam.
Haben wir bei dir geschaut.
Ja. Deshalb habe ich das jetzt auch gewusst.
Genau.
Aber 18 war ja nicht so weit weg, von daher.
Ja, war jetzt so
groß. Genau.
Ja, wir haben noch die Bier- und Bratwurstpreise, falls sie noch einer interessiert, aber.
Na.
Durch die Preissenkung geht es jetzt wieder einigermaßen, aber.
Ja, gut, ich meine, vieles andere ist auch teurer geworden, von daher kann man das vielleicht noch irgendwo argumentieren, wenn es irgendwie so zumindest etwas teurer als letzte Saison ist, ja.
Also der billigste. Laut der Tabelle umgerechnete Literpreis, der ist in Bayreuth. Mhm. Ja, und trinken auch dabei weiterhin. Auch in Essen noch günstig und ja, ich gehe. Notfalls isst du halt daheim oder kennst einen, der dich einschleusen
kann. Der goldenes Armband hat, ja.
Ja.
ja,
aber.
Warte, da hatte ich gerade noch einen Gedanken. Bier- und Bratwurstpreise. Ach so, ja, hier. Das ist ja auch noch so eine Erkenntnis aus den Vorbereitungsspielen im Sommer, als ich mehrmals auf dem Hallberg war. Da kannst du ein Bütchen mit Karte zahlen. Sie wollten sogar Liebe haben, dass du mit Karte zahlst. Mhm. Und in der Britta Arena kannst du immer noch nur mit Bar bezahlen. Ne?
Stimmt.
Ja.
Das war ja auch so geil, wie sie dann da diese Climate Aktion hatten und dann kannst du da veganes Chili und sowas holen, aber dann natürlich das Bier immer noch im Plastikbecher und
ja, die sind doch jetzt angeblich 100% recycelbar.
Ist gut. Nach dem, was ich so gehört habe.
Oder biologisch Abbau oder was?
Werden diese, die treten sich fest auf der Tribüne, ja.
Ja, irgendjemand wird so einkehren, ja.
Ist aber, kann sogar besser sein als diese Becher, diese Mehrwegbecher, die dann zum Spülen irgendwo hingefahren werden,
was ja,
ich
ja.
auch gehört habe.
Das war okay,
na gut. Alles klar.
In diesem Sinne.
Würde ich sagen.
Noch was Positives zum Abschluss.
Ja.
Oh. Ja, also.
Achso, hast du noch was?
War ein Vorschlag jetzt.
Das ein Vorschlag.
Positives
zum Abschluss.
Weil es jetzt so ein bisschen
sportlich so geil. Ich bin auf meinem Wunschplatz. Relegation.
Ist dein Wunschplatz?
Wunschrelegation.
Ich will mal nicht Drittligameister werden. Hallo?
Nee, Relegation ist eigentlich cool. Es gibt nochmal zwei Bonusspiele.
Ja, das war Bonusspiele plus Nerven runter. Nee, ich glaube.
Ja.
Ja. Ey, also Wunschplatz wäre bei mir schon auch zwei.
Nicht eins?
Nee, warum?
Ist man gleich Favorit, oder meinst du, in der nächsten Saison?
Mein Wunschplatz ist die Eins, Freunde.
Da gibt's doch jetzt auch seit ein oder zwei Jahren noch irgendwie auch so eine
Meisterschale, ja.
Ist es eine Schale?
Ja. Du kriegst halt was in die Hand
gedrückt. Ja, genau. Ja, das wäre schon mal geil.
Ja, gut.
Ja. Okay, aber jetzt lassen wir mal.
Ne? Na, wie ist das Auswärtsspiel? Man fährt das nächste Mal auswärts. Zwicke, 60?
Nein.
60 Meppen? Eventuell. Zwickau nicht, nein. Meppen nicht.
Fährt also, wahrscheinlich dann auch nicht. Nix mehr dieses Jahr. Nur 60.
Was ist das letzte noch?
Fährl.
Nee.
Also Paderborn.
Ja, komm.
Auf. Paderborn habe ich jetzt auch nicht so viel Bock.
Schöne Grüße an unsere Freunde vom Padercast und auch an den Stefan als Ex-Padercaster, aber ob ich mir jetzt extra nach Paderborn fahre, um da Fährl anzugucken, boah.
Ich hatte ja Meppen überlegt, weil ich da noch nicht war, aber da haben wir ja auch eigentlich ein Date in Wien zum Gucken.
Ja, und auf dem Freitag da hoch einmal durch Köln und durch das Rhein-Ruhr-Gebiet da durchzujuggeln. Ne? Boah. Freitagmittags an Köln vorbei.
München-Gießen gehe ich schon Bock drauf, aber an dem Tag habe ich das Auswärtsspiel mit dem TV Hausen A in der
Bezirk. Oh, dann kann ich auch nicht. Dann kann ich auch nicht.
Ja, abends kannst du nach dem
Spiel.
Ja, Spiel ist erst 18 Uhr im Tischtennis.
Okay, dann
gut.
Lassen wir es gut sein.
Fahrt ihr mal auswärts.
Fahrt ihr mal auswärts, berichtet uns.
Und hört dabei diesen Podcast an.
So, ist jetzt auch 2 Stunden, das reicht jetzt. Also so. Mehr Material, als ihr nach Frankfurt hin und zurück braucht.
Also. Und wir nehmen wieder auf.
Irgendwann in der Winterpause.
Vor der WM gibt es dann.
Na, das glaube ich nicht.
Nicht? Dann während der
WM. Die fängt ja direkt nach, oder kurz nach.
In diesem Ende des Jahres gibt es den nächsten Podcast.
Im November oder Dezember.
Richtig.
Vielleicht auch im Januar.
Vielleicht
so. Nee, da bin ich im Urlaub.
Dann November, Dezember.
Wir machen das noch dieses Jahr.
Ja.
Dieses Jahr noch.
Okay, also, ja, ihr da draußen, lieben Dank fürs Zuhören, dass ihr unseren Ausführungen gefolgt seid, oder auch nicht, aber zumindest, dass ihr es bis hierher geschafft habt. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Cheerio.
Tschö.
Ah, warte, ich habe noch eine Musik. Wo ist sie?
Nur der Erst-Podcast.
Ja, genau. wo ist mein Soundboard hingekommen? Hier.
Das kannst du jetzt rausschneiden.
Nee, das machen wir noch hier. Es gibt hier noch was zum Abschluss.
Ach,
los geht's und tschüss.